This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Unser Partner Havesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de. Zusammen mit über 9000 weiteren Weinen.
Herzlich willkommen zu unserer großen Weinsause. Draußen am Nordseestrand plätschern die Wellen an den Strand von St. Peter-Ording. Und wir sitzen hier drin im Hotel Strandgut-Ressort. Mit, ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer hier sind. 50, 60,
so 70, 80.
70, 90, 100, man weiß es nicht genau, die heute bei uns sind, bei unserem Live-Podcast und die alle Weine heute mitverkosten. Und da freuen wir uns sehr drauf. Ja, und auf der Bühne, da sitzen wir und das ist einmal der liebe Michi.
Servus.
Der liebe Lars.
Moin.
Und bei uns ist heute ein Mann, der mittlerweile vor fast 40 Jahren alles auf eine Karte gesetzt hat und gesagt hat, ich will Rockstar werden oder gar nichts. Und er gründete eine Band, die wenige Jahre später in Deutschland eigentlich jeder kannte. Und nicht nur Deutschland, auch Amerika wurde sehr schnell auf diese Band aufmerksam. Und unser Gast sagte dazu: In Amerika haben uns alle für eine Death-Metal-Band gehalten. Ich glaube, einen beschisseneren Namen als Fury in the Slaughterhouse kann man sich für die Musik, die wir machen, eigentlich nicht aussuchen. Das hat aber die Band nicht davon abgehalten, mehr als 100.000 Platten auch in Amerika zu verkaufen. Sie spielt mit Weezer, mit Green Day, ging auf Stadiontour mit Meatloaf. Ein großer Erfolg. Und in Nordamerika und in Kanada gab es auch einige Radiostationen, die sie dann bald für die beste irische Band seit U2 hielten. Genau. Es ist lustig, weil die Band natürlich aus Hannover kommt, aber der Vergleich zeigt auch, wie hoch Fury in the Slaughterhouse damals in den Staaten gehandelt wurde. Leider ist es dann trotzdem nicht zu dem ganz großen Durchbruch in Amerika gekommen. 2008 löste sich die Band kurzzeitig auf, aber und dann hat unser Gast zusammen mit seinem Bruder, der auch bei Fury in the Slaughterhouse natürlich gespielt hat, dann das Projekt Wingenfelder gegründet, auch extrem erfolgreich. 2013 kam Fury in the Slaughterhouse dann aber so peu à peu wieder zu ersten Konzerten zusammen und erste Konzerte waren dann schon Stadionfiller. Um die Zeit herum, ich glaube 2016 war es, habt ihr euren heutigen Manager Holger Hübner dann auch ins Boot geholt. Ist der eigentlich heute hier? Weiß ich gar nicht genau. Holger, bist du da?
Ja,
kommt noch.
Also kommt immer später ein bisschen.
Noch kommen.
Augenblick später. Die Vertretung ist schon da.
Ja, okay. Also er macht auch so ein kleines Festival hier in Norddeutschland. Wacken heißt das. Genau, und dann war Fury wieder am Start. 2021, glaube ich, dann das erste Studioalbum nach der Trennung. Und jetzt in 20 Tagen erscheint das mittlerweile 15. Studioalbum von Fury in the Slaughterhouse. Die Tour startet natürlich in Hannover. Und Fury in the Slaughterhouse ist immer noch eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands, die wir haben, mit fast 5 Millionen verkauften Platten. Ja, und ganz nebenbei, um zum Thema zu kommen, trinkt unser Gast auch unheimlich gern Wein und ist ein Kenner der Materie. Außerdem hat er eine wunderschöne Stimme was für ein Podcast ja auch mal nett ist. Und deswegen freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen, lieber Kai Wingenfelder.
Hey. Dankeschön.
Und man muss dazu sagen, Kai, Musiker haben in diesem Podcast eine lange Historie. Für die, die die vier Flaschen nicht kennen, wir haben uns 2019, hatten Axel und ich die Idee zu sagen, wir hatten keinerlei Ahnung von Wein, wirklich gar nicht. Aber wir hatten Lust, mehr Ahnung zu haben und wir hatten auch Lust, viel Wein zu trinken.
Ja.
Und das möglichst in der Arbeitszeit. Das war die Idee. Und wir trafen dann auf Michael und haben dann diesen Podcast gegründet, kurz vor Corona, in der Corona-Zeit dann nicht nur zweiwöchentlich eine große Folge, sondern wöchentlich. Die Weine wurden jeweils zu uns nach Hause geschickt. Wir durften uns ja nicht sehen. Und das war wirklich, das waren tolle Zeiten, wenn man dann jede Woche so. Also das waren wirklich großartige Zeiten.
Meine Nachbarin verflucht sie noch heute, weil sie immer irgendwie die Weine, die ich nicht alle trinken konnte, vor die Tür gestellt bekam und das aber eigentlich gar nicht wollte. Ich habe nicht so viele Nachbarn, deswegen waren wir auf die angewiesen.
Aber es war eine, und so entstand das Ganze. Und tatsächlich sind in dieser Zeit viele Musiker auch dabei gewesen. Wir hatten Sascha so als Stammgast, der war zweimal in diesem Podcast, will jetzt ein drittes Mal. ein drittes Mal kommen, es hat ihm also gefallen. Wir hatten, helft mir, Lali Lu, Deutschlands erfolgreichste A Cappella-Band. Wir hatten Gregor Meile da, der auch einen eigenen Wein hat. Bevor ich jetzt den letzten, den vierten vergesse ich immer. Und wir hatten, das kann man nicht erzählen, ihr denkt nochmal nach, John Bon Jovi. Wir hatten, Sie können sich die Folge nochmal angucken, es war John Bon Jovi, so wie Kai jetzt hier saß auch mal John Bon Jovi in diesem Podcast, der den wunderbaren Wein Rosé hat, Hampton Water, wo Michael auf die Frage, wie gut denn dieser Wein eigentlich schmeckt, die für mich beste Antwort in diesem Podcast gegeben hat. Die Antwort war nämlich auf die Frage, wie gut schmeckt Hampton Water von John Bon Jovi? Antwort: John Bon Jovi ist ein sehr guter Sänger.
Ich finde, das ist nett. Also,
das ist schon nett. Sehr nette Antwort von dir. Ja. Michael, du musst jetzt mal erklären, so einen Abend mit Kai, wie suchst du die Weine aus für so einen Abend?
Also erstmal, ich wurde von vielen gefragt, ob die in Österreich auch so bekannt waren, Fury und Total. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, meine Frau noch ein bisschen mehr, weil sie war auf 3 Konzerten sogar selber. Und von daher finde ich schon extrem cool, wirklich geil, dass du die Zeit genommen hast für uns. Und ich habe mich... Erstmal dachte ich, wir sitzen mit anderen Menschen und ich bin quasi der Weinexperte, also würde ich gern nur Weine ausschenken, die ich zumindest selber gut finde, weil wenn ihr die nicht so gut findet, könnte ich sagen, aber ich finde sie aber trotzdem gut, ja, als dass ich irgendwas ausschenke, wo ich mir nicht so ganz sicher bin oder was ich selber nicht gut finde, weil wenn sie das nicht gut finden würden und ich auch nicht, dann wären wir einer Meinung, aber wir haben diesen Abend nur einmal und deswegen finde ich, hat das verdient, dass wir nur gescheite Weine trinken. Das war der erste Ansatz und dann habe ich mich quasi gar nicht mit unserem Gast beschäftigt, sondern habe gesagt, wir sitzen am Meer, wir wollen leichte Weine und so weiter und dann habe ich den letzte Woche den Wetterbericht gelesen und habe ich es nochmal komplett geändert, weil ich gedacht habe, so, ist gar nicht so warm und ist auch noch gar nicht so heiß. Und auf dem Weg hierher habe ich aber tatsächlich einen Podcast gehört, wo Kai zu Gast war vor 2 Jahren, Vinyl und Wein. Bei dem Podcast war ich selber auch schon mal zu Gast und dann hat er etwas gesagt, was mich sehr innerlich lächeln hat lassen, weil etwas auch dabei ist, was ihm mit großer Wahrscheinlichkeit schmecken wird, ganz bestimmt sogar. Und dann hat er selber auch einen Wein mitgebracht, das heißt, ich musste mich nur um 3 verschiedene Weine kümmern. Also wir trinken heute einen Roséwein, dann trinken wir einen weißen, dann trinken wir einen Low-Alkohol-Wein, der nicht ganz trocken ist, dann freut sich auch der Axel und dann trinken wir einen Rotwein und dann sind wir alle fröhlich.
Muss man noch was erklären? Also jeder hat Gläser da stehen und es stehen neben, das ist jetzt nicht hier, das ist jetzt nicht der WM-Pokal, sondern das ist ein, jeder hat so einen Kübel, sagt man Kübel?
Eimer.
Man sagt Eimer?
Also der Fachbegriff heißt Spuckeimer, ja.
Spuckeimer, also jeder hat so einen Kübel und wenn Sie nicht trinken wollen, wenn ihr nicht trinken wollt, wir sind beim Du jetzt, ne? Ich glaube, wir sind beim Du, es nützt nichts, der Wein verbindet. Es gibt 2 Gäste, die wir nicht geduzt haben. Jetzt übrigens, das ist ja wichtig, dieses ist die 300. Folge von 4 Flaschen. Wir haben es durch Zufall eben von ChatGPT erfahren,
ja.
Aber... drei Gäste, die wir nicht geduzt haben. Wisst ihr noch, welche das waren?
Ulrich Wickert.
Ulrich Wickert? Na? Ganz einfach. Denk mal an
Wolfgang Reitzler. Haben wir auch nicht gedrückt.
Oh, der war nicht. Okay,
dann haben wir so. Diesen Heuers von.
Naja, wen? Aber das Einfachste. Günther Jauch.
Ah, Günther Jauch, ja klar.
Stimmt. Günther Jauch. Ja, Günther. Und Wolfgang Kubicki.
Hm. Ah.
Wobei man da nicht weit weg war, weil wir hatten da, glaube ich, nur Weine zwischen 16% und 18% Alkohol.
Er liebt Amarone, ja.
Das er liebt Amarone, das, also das, deshalb freuen wir uns, Kai. Das,
aber Kai, erzähl du mal jetzt bitte, was deine Weinleidenschaft oder deine Weinleben bisher so dich hierher gebracht hat.
Ich würde mal sagen, es begann... Da war ich 12. Ja. Also man muss ja wissen, ich bin mit 10 Jahren auf ein kirchliches Internat gekommen. Das muss man irgendwie verdauen. Ja. Und da gab es einen Menschen, der hieß Roland Grube. Das war der Sohn des legalen Edeka-Besitzers in dem Dorf, in dem das war, in Dassel im Solling. Und der hatte 1,5 Liter Flaschen Lambrusco. Für den sagenhaften Preis von unter 2 Mark. Ja. Da haben wir uns gedacht, wenn er so günstig ist, nehmen wir gleich 2. Die haben wir dann gekauft und dann haben wir die auch ausgetrunken mit 2 Kumpels und dann habe ich mich übelst übergeben und das war meine erste Bekanntschaft mit schlechten Rotwein.
Wir können, glaube ich, schon anfangen mit einschenken, ne, Michael? Ja, wenn während Kai noch erzählt, nur...
Ja. Aber dann ist ja, weil es ist ja aktuell so eine große Diskussion, dass die Gen Z, die jungen Leute, keinen Wein mehr trinken. Ab wann hast du denn dann quasi...
Ich habe dann damals, bevor das richtig mit der Band losging, also bevor wir irgendwie berühmt genug waren, um davon zu leben, in der Kneipe gearbeitet. Es war so eine etwas bessere Kneipe, die... da konnte man was essen und die hatten lange auf, bis um 5 Uhr morgens und Taxi fahren und so. Und da hatten wir einen Koch, Sandro hieß der. Und mit dem habe ich gewettet, dass wir das schaffen, mit der Platte in die Charts zu kommen. Und er hat gesagt, ich kriege eine Kiste Wein, wenn ich das schaffe.
Und, die war aber nicht definiert?
Nee, die war nicht definiert, das war das Gute. Und okay. Er war ein sehr, sehr guter Koch und er hat dann ist auch gegangen, bevor ich gegangen bin, oder beziehungsweise bevor wir in die Charts kamen, zu einem Restaurant, aber er hat es mitbekommen und hat mir dann eine Flasche bzw. eine Kiste Wein geschenkt. Das war ein Brunello di Montalcino von Poggio Antico, 1972. Und den habe ich getrunken und dann habe ich gedacht, ach so ist das.
Krass, augenöffnend.
Und das war großartig. Ich kannte vorher nur das süße Zeug von meinen Eltern, das war nicht meins. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, nee, da gibt es noch viel, viel schönere Sachen. Und das war der Moment.
Und seitdem trinkst du Wein?
Ja, zwischendurch gab es eine Pause, weil da war so nach der Show dann immer Wodka Tonic angesagt. Mein Bruder und ich hatten immer eine Flasche Wodka und 2 Flaschen Tonic, je nach der Show. Dann ist aber irgendwann das dem Chardonnay gewichen und jetzt trinken wir eigentlich hauptsächlich Weißwein nachher.
Lieblingsrebsorte ist Chardonnay noch?
Kann man nicht sagen, vom Weißwein mache ich das sehr gerne, weil ich war ja mit der Band auch in Amerika. Und dann bin ich hinterher auch da öfters hingefahren, Napa Valley. Und ich mochte halt amerikanischen Chardonnay in Barrique ausgebaut. Mhm. Und das mag ich immer noch. Und deswegen habe ich eine sehr gute Beziehung zu Chardonnay, aufgrund der Menge, die ich davon getrunken habe.
Man lernt sich kennen im Laufe der Jahre.
Ja, man lernt sich kennen. Aber wir sind gute Freunde der Chardonnay.
Aber es ist interessant, Michael, weil es gibt ja genau das. Gibt die einen, die lieben das, den kalifornischen Chardonnay. Mhm. Und die anderen, die können es gar nicht. ABC, Anything But Chardonnay.
Ja, das ABC hat ja nicht nur auf kalifornischen Chardonnay, nee, sondern generell auf die Rebsorte und das basiert auf quasi die Machart, weil die ja eben sehr häufig im Holz ausgebaut wird und weil man das oft eben nicht mag oder die Leute es glauben nicht zu mögen, oft wird es ja gar nicht erst probiert. Aber ich habe vor kurzem auch, glaube ich, 12 kalifornische Chardonnays mal verkostet, wirklich die Top-Sachen auch. Und ich dachte, die wären so ein bisschen leichter und ein bisschen sind sie nicht. Die sind wirklich nach wie vor sehr kraftvoll und sehr alkoholisch und sehr, sehr fett. Und eigentlich habe ich ein bisschen nicht aus der Zeit gefallen, aber das ist schon, also man sucht quasi jetzt auch im Restaurant, im Weinhandel, man sucht eigentlich Weine, die vollen Geschmack haben, aber nicht ganz so viel Alkohol. Ja. Ja. Und eigentlich gleich aus dem Leben schießen, so ungefähr. Aber zur richtigen Zeit mit dem richtigen Essen, du kannst halt nicht ewig dieses Buttrige, dieses Nussige, bist irgendwann satt dann, na, wenn die so opulent sind.
Das sind schon Knaller.
Gibt es da irgendwen, der kein Chardonnay mag heute zum Beispiel? weil dann könnte der Podcast jetzt schon zu Ende sein. es gibt halt kein Chardonnay.
Es gibt kein Chardonnay. Nein, wichtig ist ja jetzt, also erstmal muss man ja sagen, wir machen sowas ja häufiger, so Live-Veranstaltungen. Aber Jungs, könnt ihr euch erinnern, dass jemals so großzügig eingeschenkt wurde? Nee. Also das macht mir ein bisschen Sorgen, weil wir müssen ja, das müssen Ihnen klar sein, so ein Podcast dauert 90 Minuten und wir müssen diese 4 Flaschen, also diese 4 Weine in diesen 90 Minuten, wir müssen sie nicht austrinken, aber die Gläser sollten dann schon am Ende, also das ist schon also respektabel.
Ich finde es also mindestens großzügig.
Ja.
Ja. Es könnte natürlich eine Strategie sein, dass man am Anfang bei den einfachen Weinen ein bisschen mehr einschenkt, um alles ein bisschen, na, aber das würde man hier nicht machen, das ist sehr, sehr lustig. Aber das ist ungefähr die Idee, die Sie kriegen, also das ist ungefähr 0,1, das heißt am Ende des Abends, wenn Sie alles austrinken, was wir Ihnen einschenken, werden Sie bei 0,4 Wein sein, was nicht stimmt, weil der dritte Wein ein Low-Alkohol-Wein ist, den ich Ihnen zeigen,
was heißt
den
denn,
ich euch zeigen wollte.
Was heißt denn Low-Alkohol? Also ab wann ist ein Wein Low-Alkohol?
Was denkst du?
Unter 8%, würde ich sagen. Hm.
Ja, also eigentlich ist 10 die unterste, also weniger als 10 trocken kriegt man nicht hin.
Okay.
Ja, und das wäre dann, ich würde sagen, alles unter 11, also 10,5 und 10 wäre schon wenig Alkohol. Wir haben, ich habe einen Wein, der ist aber nicht ganz trocken, mit 5 Volumensprozent Alkohol.
Wow.
Weil also wir haben uns ja, man muss auch sagen, wir haben uns ja...
Ohne, dass er alkoholisiert wurde?
Genau.
Okay.
Weil wir haben uns quasi im Januar durch 130 alkoholfreie Weine gekämpft. Mhm. Entalkoholisierte und das wollten wir euch nicht.
Man muss ja auch sagen, bei unserem Partner Havesco, der uns jetzt schon seit vielen Jahren zur Seite steht und uns auch die Weine begleitet, da stellt man ja auch fest, es gibt diesen unglaublichen Trend zu weniger alkoholkräftigen Weinen bis hin zu alkoholfreien Weinen. Ne? Und der ist irgendwie, glaube ich, im vergangenen Jahr Umsatz alkoholfreie Weine plus
100%. Ja, das ist die einzige Sparte, die massiv wächst noch. Das ist einfach so. Aber es ist halt, also wir unterhalten uns gern dann, wenn wir den Wein haben, dann über diese Art von Weine.
Aber wir hatten ja einen, der es wirklich rausgestochen hat. Ne? Also das war jetzt kein Wein, wo man sagt, okay, das kann man wirklich als Alkoholalternative irgendwie besonders nehmen. Aber der Metzger Sauvignon Blanc war gut. Kennt ihr den auch?
Das war der Beste.
Ja?
Das war der Beste, ja.
Und gefällt euch auch, oder?
Ja.
Es wird genickt. Also Metzger Sauvignon Blanc.
Aber Michael, ist immer noch ein bisschen Detail, wie ist es bei dir? Alkoholfreie Weine, hast du die schon mal probiert?
Ich habe mal einen probiert und dann nicht wieder.
Hat keine Wirkung gehabt, oder? ist das eigentlich für dich auch wichtig, dass der was macht mit dir? Also außer gut schmecken, also dass er auch eine Wirkung hat?
Ja.
Ja.
Also geht gebe ich offen und ehrlich zu.
Ja.
Also.
Ja.
Macht den deine Bandkollegen, sind die auch so?
Nee, die trinken alle nur alkoholfreies.
Okay.
Nein. Michael, was hast du mitgebracht? Du hast die Flasche sieht ja schon mal toll aus.
Ich finde, weil die Flasche ist so wahnsinnig schön. Und das passt aber ein bisschen in dieser Diskussion auch, die wir ein Stück weit jetzt schon führen. Die Weinwelt muss sich eben auch überlegen, wie sie sich neu erfindet. Weil es wird definitiv weniger getrunken, was nicht verkehrt ist. Ich glaube, es ist besser, weniger zu trinken, dafür bessere Sachen. Ist für alle gut. Und ich fand die Flasche so wahnsinnig schön. Saint-Azur heißt es, wie Saint-Azur, wie quasi zwischen der Heiligen und Himmelblau. Ein Côte de Provence mit diesem sehr schönen lachsfarbenen Rosé. Und ich dachte, wir sind hier an der Nordsee, am Meer und da trinkt man einfach mal Rosé. Es ist ein sehr trockener Rosé. Axel zieht...
Herrlich,
ja.
Herrlich.
Axel, bei Provence-Rosé ist...
Provence-Rosé verfolgt mich, ja, also, was ja nicht schlecht ist. Also ne, es gibt ja auch tolle Sachen, aber es ist...
Also jetzt
ich habe das Gefühl, alle Rosés kommen aus der Provence, was natürlich nicht stimmt.
Es stimmt nicht so. was wir machen ist, und gucken wir schwenken so ein bisschen, wir riechen so ein bisschen, ihr müsst es nicht so machen. Und dann kommt der Moment, Kai, auch für dich wichtig, dann versuchen Axel und ich jetzt seit 7 Jahren immer zu sagen, was wir riechen und was wir schmecken. Und dann gibt es bei Michael eigentlich 2 Reaktionen. Eine ist gar keine und eine ist eines... Also, aber trotzdem, lass das uns davon
nicht abschrecken. Oft überlege ich dann selber, wenn ich selber. Also, A ist schon schwer zu schwenken, wenn viel drin ist. Ne? Also, das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Da muss man schon aufpassen, dass man den Nachbarn nicht sich unbeliebt macht. Und hier geht es noch, beim Rotwein wird es dann schon schwierig, weil dann irgendwie verliert man dann Freunde mit dem weißen Hemd daneben. Aber man versucht einfach die Oberfläche zu vergrößern, um einfach mehr mitzukriegen. Ne? Weil das sind jetzt, diese Roséweine sind jetzt immer nicht. zwingend extrem, extrem aromatisch. Mittlerweile sind die einfach ein bisschen trockener. Früher waren die sehr quietschig, sehr zuckrig.
Das war schön, ja.
Gibt's auch immer noch. Kai, was riechst du?
Nix.
Dann darfst du schmecken.
Ehrliche Antwort.
Ehrliche Antwort. Weil der Trick ist ja auch immer der, das werdet ihr gleich sehen, wenn dann einer, insbesondere Michael, sagt, ich schmecke, und das schmeckt ja das Absurdeste, was man sich vorstellen kann. Zum Beispiel Gletscherbonbon. Mhm. Aber es ist dann gesetzt und in unserem Kopf ist dann Gletscherbonbon. Das Gehirn hat Gletscherbonbon gehört, schrägt an die Nase, willst du den Kübel haben? Mhm. Schmeckt an die Nase Gletscherbonbon und dann schmeckt man Gletscherbonbon. Kai, was schmeckst du? Pausen sind sehr wichtig, gerade in einem Audio-Podcast.
Ja.
Aber wir nehmen ja auch Video auf und ich kann, also ich könnte diese Frage nicht beantworten, ehrlich gesagt, weil irgendwie...
Ist schwierig, finde ich.
Echt? Wer schmeckt denn irgendwas hier von den Gästen? Einfacher Zuruf. Schmeckt irgendjemand irgendwas?
Eine leichte Note von Honig schmecke ich da.
Erdbeere? Wir haben Erdbeere.
Honig? Kai sagt Honig.
Ja, ich schmecke eine leichte Note von Honig.
Johannisbeere?
Kommt aber später.
Aprikose?
Rhabarber, Johannisbeere, Aprikose, Erdbeere, Rhabarber.
Habe ich auch alles.
Ja. Noch was anderes?
Also ich finde, dass es auch so eine leichte, so was leichtes Bitteres hat auch im Mund dann. Ne? Wenn wir über diese Zitrusrichtung reden, eher dann immer so Grapefruit ist, weil Grapefruit per se etwas leicht Bitteres eben hat. Eine leichte Würze auch, also am Gaumen. In der Nase bin ich bei euch. Ich habe auch jetzt nicht wahnsinnig viel in der Nase. Ich habe aber darum gebeten, dass wir den Wein richtig knackig kalt einschenken, weil ich finde, die Frische ist dadurch einfach höher, weil der Wein auch, der zwar sehr trocken hat, aber auch relativ wenig Säure. Weißt, da ist auch schon in Südfrankreich relativ warm da in der Provence. Rebsorten sind für die Freaks hier unter euch, vor allem Cinsault, Grenache, Syrah. Cinsault kennt man als reinsortige Rebsorte eher weniger. Zusammen mit Pinot Noir gibt es die Rebsorte Pinotage, die man vielleicht auch kennt aus Südafrika. Diese Weine werden oft quasi kreiert aus unterschiedlichsten Chargen in großen Mengen und sollen möglichst wenig anecken. Und ich finde, das tut er. Also er ist jetzt nicht...
Aber du machst ihn so... Wie findest du ihn, Kai? Ich finde ihn... Ich bin ziemlich überrascht. Ich finde ihn richtig... Ich finde gerade dieses Grapefruit total gut, total erfrischend. Und also so wenig, wie er riecht, so gut schmeckt er mir. Wie ist es bei dir?
Ich finde ihn sehr frisch. Das finde ich auch sehr gut.
Ja, ist ja frisch. Ein bisschen wie John Bon Jovi ist ein guter Sänger.
Nee.
Also ein bisschen Himbeere habe ich auch in der Nase... Und was ich, glaube ich schon, also wahrscheinlich werden 9 von 10 Leuten werden das mit Freude trinken und wird keiner sagen, das ist mir aber zu süß oder zu sauer. Oder ich finde, das hat eine gute Balance und auch eine Saftigkeit dabei. Und am Ende auch, was wir oft sagen, was immer schwer zu beschreiben ist, aber so eine leichte Salinität, also es fließt hier so ein bisschen zusammen, so eine leichte Salzigkeit. Und was das macht, ist am Gaumen, dass man dann hinterher Lust hat, eigentlich den nächsten Schluck zu nehmen. Das ist eigentlich was, so soll es ja auch sein eigentlich, ja.
Du hast jetzt einen relativ großen Schluck zum Probieren genommen, ne? Würdest du das immer empfehlen, wenn man was probiert, dass man dann einen großen Schluck nimmt?
Ja, du musst es auf jeden Fall im ganzen Mund, wichtig über die ganze Zunge, im ganzen im Mundraum auch haben, um es effektiv gut schmecken zu können. Und dann muss man ein bisschen beobachten, wie es im Mund, wie es dann weitergeht, ob es dann bleibt. Ich finde, er hat so eine leichte Rauchigkeit jetzt zum Beispiel, die im Mund dann auch bleibt, fast eine dezente Schärfe. Und dann kommt am Ende ja auch nochmal so wirklich so was Zitroniges auch, nach dieser Grapefruit, die auch nochmal strahlend ist. Also, weil wenn es nur herb oder dieses Bittermandel ist, dann ist es eigentlich unsexy und so ist es, kommt nochmal eine Klarheit raus. Der Wein kostet 17,90, kann ich auch dazu sagen, also immer um die Erwartungshaltung zu treffen, was ist das? Ich finde die Flasche ehrlich jetzt richtig schick, weil sie eben gar kein Frontlabel ist, alles so eingraviert und hat 12,5 Alkohol, auch das würde ich sagen, ist eigentlich perfekt. Ja, Alkohol
auch ist für einen Rockstar, ich meine Rockstar und Rosé, es schließt sich eigentlich aus.
Nö.
Aber würdest du sowas natürlich auch beim Konzert von Fury hinterher, vorher... Oder würden die Jungs dann sagen, jetzt trennen wir uns nochmal?
Ich finde, der ist gut.
Echt, ist gut?
Ja. Aber lustig, dass du sagst, Rockstar und Rosé, nachdem wir Bon Jovi mit seinem Rosé Hampton Waters hatten, dass du sagst, das schließt sich aus. Also, dass er
ja.
Ja, aber es ist ja schon dieses harte Image. Ne? Also Männer und Rosé tun sich ja eher schwer. Der ist so ganz klischee-mäßig, sag ich mal. Und dann würden sich Rockstars und Rosé ja noch mehr beißen.
Kaiser,
aber das was? Ist Quatsch.
Blödsinn. Blödsinn habe ich
Blödsinn,
gesagt.
Blödsinn, ja, okay.
Nein, ey.
Ja.
Ein guter Rosé ist ein guter Rosé.
Okay, ja, cool.
Also ich finde, ich wurde jetzt auch gefragt, tatsächlich von einer Schweizer Journalistin, wurde so ein paar Sommeliers interviewt, ob sich das Trinkverhalten von Frauen und Männern im Restaurant, die die Weine bestellen, ob das da große Unterschiede sind. Und ich finde nicht. Also ich finde es viel Klischees, ne, ja, dass Frauen mehr Rosé-Champagner trinken und Männer weiß. Ich kann das nicht bestätigen. Also von daher, man trinkt, was man mag, und es ist oft, glaube ich, aber das ist so ein Habitus aus der Historie heraus, dass Männer häufiger den Wein bestellen, auch für zu Hause, oft auch, weil es natürlich was mit Kistentragen zu tun hat und auch mit Körperlichkeiten, aber ansonsten.
Aber wir können auch mal den Test machen. Wer mag Rosé oder wer mag kein Rosé in diesem Raum?
Okay, 1, 2, 3, 4
Schön, Leute. Schön, dass ihr geblieben seid.
Ja. Ja, genau, danke fürs Bleiben, aber es sind ja doch deutlich mehr als 4 Leute in diesem Raum, also es scheint doch, dass Rosé sehr gemocht wird.
Ja, es ist kein Trend mehr, es ist ein ganz Jahreswein. Also früher war Rosé so im Sommer und dann weg, und mittlerweile, das haben die schon gut hingekriegt, dass Rosé wirklich das ganze Jahr getrunken wird. Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Chance, vor allem für diese Rotweinregionen im Bordeaux, im Burgenland, die auf viel Wein eben sitzen, um zu sagen, die allgemeine, es wird viel weniger Rotwein getrunken, und viel mehr Weißwein und Rosé. Und Rosé ist immer noch wachsend, selbst wo ich denke mal, wer trinkt diese Millionen an Flaschen, die da in Südfrankreich gemacht werden, in der Provence, aber die werden getrunken und die werden am Arlberg beim Skifahren getrunken und keine Ahnung, überall. Und deswegen hilft das ein bisschen, das ist nicht mehr nur, oder in den meisten Fällen eben, früher war es ein Abfallprodukt der Rotweinproduktion, und jetzt wird es wirklich ernsthaft betrieben, und dann sind das gute Weine. Und ja, 1790 ist auch jetzt nicht so ein wahnsinniger Schnapper, ja, das ist auch schon Geld, aber das muss man wahrscheinlich rechnen, und diese ganzen gehypten Brad Pitt Rosés und so weiter, die liegen dann auch schon bei 20 und höher, und vieles dann auch in der 12 Liter Flasche und so
weiter. Kai, welche Rolle spielt für dich beim Weinkauf der Preis? Weil das ist ein Thema, was wir unter uns immer haben, weil sozusagen oftmals feiern wir einen Wein und dann kommt der Preis und dann ändert das vieles daran. Spielt das für dich nur? Welche Rolle spielt der für dich?
Das spielt schon eine Rolle. Denke ich mir schon. Weil ich kaufe mir jetzt auch nicht im Supermarkt oder irgendwo eine Flasche Wein für 200 Euro. Und zwar, weil ich das mir dauerhaft nicht leisten will und auch nicht kann. Okay. Aber es gibt ein Preis-Leistungs-Verhältnis, und das muss für mich stimmen irgendwie. Und wenn es ein Wein ist, den ich wirklich gerne mag, dann bin ich auch gerne bereit, dafür ein bisschen mehr zu zahlen. Und ansonsten sind das besondere Momente, wo ich das mir gönne, oder meine Frau und ich, dann trinken wir halt mal einen guten Wein.
Mhm. Aber, was kostet dann ein guter Wein? Also was würdest du sagen, was bist du bereit dafür auszugeben?
Wenn es ein guter Wein, also das kann man so nicht sagen. Also für die meisten Menschen, auch für mich, ist ein guter Wein der mir schmeckt. Ja. Ganz trocken gesagt. Ja. So.
Ja.
Und wenn es in eine Preiskategorie über 40, 50 Euro geht, dann bist du in den Kategorien, wo du dann gerade bei Rotwein oder so Weine findest, die aller Wahrscheinlichkeit dementsprechend, was du dir so vorstellst. Mhm. Und da liegt das. Und darunter, klassisch so 17,90, wir haben so ein Rosé, Pamplona heißt der kommt auch aus Frankreich, der kostet ungefähr 15,90. Aber das ist das, was wir uns immer besorgen im Schnitt, und das passt. Mhm.
Ich hätte noch eine musikalische Frage, also etwas, was ich damals, als ihr in Amerika wart, da habt ihr, glaube ich, die Tour irgendwie vorzeitig abgebrochen, oder ihr wart irgendwie tourmüde, oder?
Wir waren ein bisschen tourmüde, ja.
Und war das der Grund, weswegen das dann nicht mit dem ganz großen Durchbruch geklappt hat eigentlich?
Ich glaube, der Grund, wieso das nicht geklappt hat, ist, dass wir hatten kein Management, was mitgekommen ist.
Ja.
Wir haben dann in Amerika einen Manager zugeteilt bekommen, theoretisch. Der passt aber nicht zu der Band. Und dann hat die Plattenfirma theoretisch nicht gewechselt, sondern der für uns verantwortlich war in der Plattenfirma, das war ja RCA America, wir sind ja in American Signing gewesen, der ist gegangen.
Okay.
Und dann kam der Neue. Und das ist immer das Gleiche, wenn die neuen Besen kommen, dann wird alles erstmal, was so aus dem Raster war, weggekehrt, damit er seine Bands dann da reinpflanzen kann. Und das ist auch passiert. Und wir sind trotzdem, wir haben 2 Jahre getourt, und Touren in Amerika ist ja nicht wie Deutschland. Also da fährt man jetzt nicht 15 Städte ab oder 20 Städte ab und ist man wieder zu Hause, sondern du brauchst ein halbes Jahr für die Westküste.
Also dann ein halbes Jahr ununterbrochen dort?
Ja, du bist eigentlich permanent unterwegs. Du hast mal 2 Tage frei oder so, aber ansonsten bist du eigentlich unterwegs. Ich glaube, wir haben 8-mal New York gespielt.
Klasse.
Und dann gehst du halt runter über Chicago, dann bist du nach Florida und dann gehst du wieder hoch. Und wenn du unten oben bist, dann ist ein halbes Jahr her, dann musst du nochmal spielen. Wow. Und dann kommt der mittlere Westen und dann die ganze Westküste haben wir theoretisch nicht geschafft, sondern hauptsächlich die Ostküste. Also Ostküste, mittlerer Westen. Und dafür haben wir 2 Jahre gebraucht ungefähr. Und
dann waren da muss man ja sagen, irgendwie durch.
Ja.
Wenn man sagt, der Durchbruch ist euch nicht gelungen, das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil wie vielen deutschen Bands gelingt das überhaupt, in Amerika aufzutreten? Das sind ja, mir fällt einem immer die Scorpions ein, das sind nur Hannover-Bands.
Also, das ist okay, Rammstein kommt nicht aus Hannover.
Es kommt Gruppen aus Hannover sind es. Nee, aber das ist wirklich...
Ja, 2 auf alle Fälle.
Genau.
Ja.
Ja. Falco Adern, das war geil.
Falco. Aber haderst du damit noch irgendwie? Also,
nein.
War das, oder war's
nein, das war, wir waren dann auch wirklich, wir waren echt weich gekocht. Ja. Und das war aber auch okay. Und danach haben wir ja noch ein bisschen weitergemacht. War auch noch echt recht erfolgreich. Aber irgendwann hat sich das, was ich in Amerika schon angedeutet hatte, da gab es 2 unterschiedliche Fraktionen. Der eine wollte gar nicht mehr nach Amerika. Und wir wollten natürlich schon nach Amerika, Brüderchen und ich. Aber da hat sich die Band so ein bisschen auseinanderdividiert. Und dann ging es halt kurz ein bisschen schwieriger.
Und als ihr euch dann getrennt habt und dann aber wieder zusammengekommen seid, also wie ist das passiert, dass ihr irgendwann dann nach 5 Jahren gesagt habt, oh, wir lassen uns mal wieder ein Konzert spielen?
Naja, wir haben ja 2013 haben wir ein Konzert gespielt. Dann hatten wir Klassentreffen und haben uns überlegt, alle 5 Jahre spielen wir ein Konzert. Das war Expo Plaza in Hannover. Das war schön, hat auch Spaß gemacht, aber da waren wir trotzdem noch nicht wieder zusammen. Und dann ist der Mensch, der das veranstaltet hat, der hieß Wolfgang Besemann, das war so der wichtigste Musikmensch und Veranstalter von Hannover, der ist gestorben. Und das war aber sein Traum. Und weil der für uns eine Art Vaterfigur musikalischerseits war, hat sein Nachfolger gesagt, der hatte sich gewünscht, dass wir das nochmal machen, aber wir sollten es nicht wieder im Sommer machen, sondern im Frühjahr. Und dann haben wir das gemacht und haben uns das Konzert und Vorverkauf gegeben morgens. Und 3 Stunden später war das erste ausverkauft, das war die Arena. Mhm. Und dann war sie am nächsten Tag, waren 2 ausverkauft, und am Tag danach waren 3 ausverkauft. Und dann haben wir festgestellt, okay, das sind jetzt 40.000 Menschen, die innerhalb von 3 Tagen die Tickets kaufen.
Ja.
Was machen wir denn jetzt? Und dann kam Holger Hübner und hat gesagt, ob er denn uns mal helfen darf. Und dann haben wir gesagt, ja, danke. Okay. Und dann kam der auf die Idee zu sagen, ja, wenn er schon mal spielt, dann könnte er auch ein bisschen mehr spielen. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was machen wir denn dann? Ja, dann hat er gesagt, dann Bad Segeberg, Westfalenpark, Lorelei und wir alle so, hä? Das klappt auch nie, weil wir haben jetzt gerade 40.000 Tickets verkauft. Und dann hat er das gemacht und wir haben alles ausverkauft. Und dann haben wir gemerkt, dass wir ganz viele Menschen da hatten, die sich gefreut haben, dass wir noch was machen und dass wir wieder da sind.
Hat sich dann die Bandchemie inzwischen geändert, also die Probleme?
Komplett.
Ja?
Ja, ja.
Was war
denn das? Man hat uns auch einen Produzenten empfohlen und da haben wir dann rausgefunden, woran es lag, dass wir nicht mehr miteinander konnten.
Woran?
Es lag ganz einfach daran, dass wir uns im Studio in die Wolle bekommen haben,
musikalischerseits,
und wir hatten keinen Produzenten, der mental mit uns umgehen konnte und gleichzeitig eine gute Platte machen kann. Also die können meistens immer nur eins von beiden. Und dann hat man uns einen empfohlen, der heißt Vincent Sorg, der macht außer uns jetzt nicht mehr, aber die hat die Toten Hosen gemacht die ganze Zeit bis jetzt. Und etliche andere Krawallkapellen sozusagen. Und der konnte Gitarren und den fanden wir jetzt toll, weil wir wollten immer anhaben, der Gitarren kann und wir machten Popmusik, deswegen fand er uns ganz gut. Und der hat uns den großen Satz gesagt, ein Musiker hört bekanntlich nach 4 Tagen auf, irgendwas gut zu finden. Also wir machen immer nur 4 Tage, dann fährt er wieder nach Hause. Und dann haben wir das
Ganze. Ist das tatsächlich so? Also tatsächlich nach 4 Tagen findet man alles, was man macht, dann blöd plötzlich?
Nee, aber du fängst an zu zweifeln.
Okay.
Also wenn du dann, weil diese alten Techniken, früher hat man wie gesagt ja ein Studio gemietet, dann für 6 Wochen. Mhm. Und dann ist man da rein und hat dann Stück für Stück so die Songs aufgenommen, ja. Also Schlagzeuge und dann nacheinander und alles mögliche. Das war tödlichst langweilig und irgendwann setzt dann so eine mentale Stimmung ein, die nicht mehr konstruktiv ist, sondern eher negativ. Und nach 4 Tagen machst du einfach 1 oder 2 Nummern in den 4 Tagen und dann mischst du die gleich rough und ist komplett fertig mit gesungen allem drum und dran und er macht einen Rough-Mix, den schickst du dir und dann findest du das gut. Und mit diesem Gefühl, was Gutes gemacht zu haben, kehrst du dann 1 Woche später oder 2 Wochen später wieder, wenn wieder mal 4 Tage frei sind. Und so haben wir die Alben gemacht, die ersten beiden. Und das war ja 1 und 2 und dann 1.
So ist es bei uns auch. Deshalb müssen wir jetzt einmal, wer noch nicht ausgetrunken hat, schnell austrinken oder wegschütten. Weil bevor wir jetzt, wir dürfen nicht zu viel Zeit zwischen den einzelnen Weinen verschleichen lassen.
Warum?
Sonst finden wir die Weine dann irgendwann nicht mehr gut. Oder so. Also einmal ausschenken, dann gibt es den zweiten. Der zweite, Kai, kannst du mir einmal den Kübel geben, bitte?
Also Kai,
den zweiten schon mal einschenken.
Ja, naja. Ja, super. Also Kai, das heißt, euch war gar nicht bewusst, dass ihr noch so eine Fanbase habt?
Das ist uns immer noch nicht bewusst, aber ist gut.
Krass.
Den Leuten ist nicht bewusst, das ist jetzt interessant, jetzt werden sich viele fragen, kriege ich ein neues Glas? Wer die vier Flaschen seit 7 Jahren verfolgt, weiß die Antwort. Michael, sag nochmal, warum ist ein Glas, in dem schon Wein drin war, das beste Glas für weiteren Wein?
Das ist völlig richtig. Also in der Regel ist es so, zumindest auch, wie wir es heute machen, dass die Weine quasi auch darauf abgestimmt, dass sie aus einem Glas getrunken werden können. Ein Glas, in dem schon mal Wein drin war, ist immer das beste Glas. Es ist auch besser, als wenn Sie das mit Wasser ausschüttet. Sorry, das mit dem Du und Sie, das muss ich noch üben. Im Laufe des Abends wird mir das aber gelingen. Und weil ein frisches Glas sehr häufig nach Schrank riecht, nach Spülmittel oder Spülmittelreste sogar hat. Das heißt, ein viniertes Glas, wo einfach Wein drin ist, ist immer das Beste. Im High-End-Bereich, also wenn Sie jetzt in die Hanse-Lounge kommen würden zu mir und würden eine Flasche Wein bestellen für 900 € zum Beispiel, dann würde ich mit einem einfachen Wein das Glas vinieren, oder mit dem Probeschluck von mir, je nachdem, damit quasi der Wein reinkommt schon in ein viniertes Glas, damit wir das Risiko nicht haben, dass irgendwas in dem Glas ist, was mir quasi diesen ersten Schluck schon verdirbt. Deswegen ist es also extrem wichtig und auch ihr zu Hause könnt das gut machen, wenn ihr Gäste habt, dass ihr wirklich bei einem Glas bleibt. Freut man sich am nächsten Morgen, wenn man vor so einer Lawine an Gläsern steht. Mhm. Und zweitens ist es inhaltlich einfach wirklich sinnvoll. Und in dem Fall ist es jetzt so ein Glas, das universell einsetzbar ist. Und von daher passt das wirklich richtig gut. Ich bin ein bisschen gespannt nach dem nächsten Wein, aber das schauen wir uns dann.
Aber es gibt ein Gemurmel im Publikum. Das kann natürlich daran liegen, dass jetzt der Rosé sehr schnell runtergestürzt wurde. oder liegt es an der Vorfreude auf diesen, es ist die Vorfreude auf den Low-Alkohol-Wein.
Nein, das ist kein Low-Alkohol-Wein.
Ich weiß, in Glas 3.
In Glas 3. Ja, genau.
Soll ich eigentlich die John Bon Jovi-Geschichte noch erzählen oder kennen die John Bon Jovi-Geschichte eigentlich alle schon?
Ich kenne sie ganz gut. Nein,
aber mich würde eigentlich interessieren, wer die vier Flaschen hier schon kannte vorher. Gab es da Leute, die uns schon kannten?
Aus der Zeitung. Guck mal, aber sind so drei, vier aber melden sich.
Eins, zwei. Also ja, alle, die uns vorher kannten, ist der Rest gar nicht wegen uns hier.
Dann müsst ihr noch ein bisschen mehr, dann erzähle ich die John Bon Jovi-Geschichte nicht.
Es wird gelacht und verhohlenes Lachen.
Da muss Kai habt ihr nicht damals gezuckt, Holger Hübner, der Mann von Wacken, ich meine, der Macher, der Erfinder von Wacken. Auf den ersten Blick würde ich sagen, passt es nicht zu dem, so wie ich Fury in the Slaughterhouse erlebt habe. Und ich war tatsächlich schon auf 3 Konzerten. Hast du nicht gesagt, der Typ von Wacken will unser Manager werden, das passt nicht?
Nee, weil ich kannte ihn schon vorher.
Okay.
Weil der war nämlich der Manager von Wingenfelder. Aber man muss zu Holger Hübner Folgendes sagen, Holger Hübner ist ein Mensch der wenigen Worte. Ja.
Das stimmt.
Als ich den kennengelernt habe, das war auf einem Festival an der Elbe, Watt-Olympiade, da hat... Der Mitveranstalter hat mir gesagt, das ist Holger Hübner und dann lässt sich da mal hin und so, red mal mit dem. Und dann bin ich da hingegangen und dann saß ich neben ihm und dann sagte er, du bist von Fury, ne, von Wingenfeller. Ja, habe ich gesagt, ja. Sag mal, Peter Maffek, wie Mary, wäre das was für euch? Ja. Und ich so, was will der denn jetzt von mir, ja?
Der redet auch so unglaublich schnell, muss man sagen, man versteht die Hälfte nicht.
Ja, Maffek, ne, Maffek, wie Mary, wäre das was? Ja, klar wäre das was. Ja, gut, ne, gut, ja, danke. Ist er gegangen. Ja. Und in diesem Geschäft lernt man eine Menge Vollidioten kennen. Also die reden und reden und reden und halten nichts. Ja. Also und dann passierte Folgendes, 2 Tage später, danach klingelt das Telefon. Ja, Holger Hübner hier. Ne? Ja, mach, weil das klappt. Ne? Ja. Kommt alles per Mail, das war's. Und dann schreibst du Sachen auf, die sind so lang, ja, was du möchtest und was du dir denkst und so. Und dann kommt eine Mail zurück, die heißt, yep. Aber das kriegst du relativ schnell mit. Du hast irgendjemand da, der ist so loyal. Das gibt's gar nicht. Und der hält alles, was er so sagt. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich einen Menschen als Manager getroffen habe. Und dann ging das der ganze Band so, wo das der Fall war. Mhm. Weil normalerweise irgendwie waren, ich mach dich groß. Oder wir machen jetzt einen Bandtausch. Ja. John Dovey hat das auch. Also John Dovey hat gesagt, wir dürfen ihn in Amerika begleiten, wenn er mit uns spielen kann. Und so hier und viert. Ja, ludeldum. Passiert natürlich nichts.
Ja.
Aber bei Holger passiert immer alles.
Stark.
Ist das wichtig für dich? Weil, ich meine, im Grunde genommen muss man sich ja vorstellen, also du hast ja gesagt, ich mache keine Ausbildung, ich will nicht studieren, ich will jetzt Rockmusiker werden. Also das wollen ja viele, die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist ja eigentlich relativ gering.
Aber diese Sachen sind eigentlich alle so passiert. Und du hast.
Ja, das klingt jetzt aber so, als hätte ich mir das wirklich ernsthaft vorgenommen und dann ging das so.
War das nicht so?
Nee, ich habe mit Christoph zusammen Musik gemacht. Wir fanden das total lustig, hatten eine Band. Mhm. Haben viel gekifft, das muss man jetzt auch sagen.
Schneiden wir raus.
Und hat Spaß gemacht und so, war wirklich sehr lustig. Ja. Dann habe ich zwischendurch, war ich beim Staatstheater irgendwie und dann hat der Mensch gesagt, der damalige Intendant, ich soll das doch mal gucken und das wäre doch was für mich, weil der brauchte einen, der bei Eiche Angora ein Gardeoberst spielt und ich hatte eine Florettfechtausbildung. Deswegen, dann habe ich gedacht, ach, vielleicht Schauspieler, ist auch toll. Dann habe ich mich eigentlich fürs Kunststudium eingeschrieben, da haben sie mich aber abgelehnt. Ich glaube, das hatte was mit dem Kiffen zu tun, weil meine Bilder waren ein bisschen wirr. Und dann haben Christoph und ich gesagt, weißt du was, das können wir am besten, das macht uns am meisten Spaß. Wir waren zusammen, haben zusammen gewohnt. Und dann haben wir einfach so ein bisschen Gas gegeben und haben gesagt, wir setzen alles auf eine Karte und probieren das jetzt einfach.
Okay, aber...
Und dann hat es geklappt.
Aber du hast ja schon eine wirklich sehr gute Stimme. Also ist das nicht irgendwann...
War das aber schön gesagt, Axel.
Ja, aber es ist ja... Ich meine, es singen ja viele, aber ich finde wirklich, dass diese Stimme wirklich außergewöhnlich ist. Und das war das nicht immer klar, dass du gesagt hast, oh, damit muss ich was machen? Also ich...
Nee, am Anfang hatte ich gar nicht so eine Stimme.
Ach so.
Nee, das 40 Jahre schleifen schon ganz gut. Und jetzt ist sie besser, als sie früher war. Also nee, habe ich nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also irgendwann wurde mir das dann bewusst, weil man sagt einem das ja auch. Und, und ich höre ja auch, was wir da machen irgendwie. Aber wir sind eine Band irgendwie.
Und das Stimme, wird die Stimme mit dem Alter besser?
Normalerweise sollte sie das nicht tun, aber die erste Platte haben wir zum Beispiel nur Halbton tiefer aufgenommen, weil ich gar nicht so hoch kam. Und jetzt kann ich das alles oben singen. Also das ist schon wundersam. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Es liegt am Wein, ich bin mir sicher.
Nein, aber hör dir mal, ich finde es immer interessant, wenn man sich die Anfänge von Udo Lindenberg anhört, mit dieser unglaublich piepsigen Stimme und hört sich dann an in seiner zweiten Phase. Das ist eine ganz andere Stimme und eigentlich kann man sich die Lieder am Anfang, wenn das Cello oder Radiosong am Anfang, kannst du dir heute gar nicht mehr anhören, wenn du es mit dem vergleichst. Und das hat sicherlich bei dem tatsächlich etwas mit auch Alkoholgenuss zu tun.
Das ist durchaus möglich.
Kann durchaus sein. Und Zigarren.
Auch bei Udo.
Auch bei Udo.
Trägt der Alkohol?
Jetzt nicht. Udo Lindenberg hat er tatsächlich dann irgendwann aufgehört, hat er mit, glaube ich, mit Mitte 50, allerdings, weil er da auch kurz davor war, er bekam ja mit, glaube ich, 53 den Echo fürs Lebenswerk. Mhm. Und den kriegst du mit 53 ja nicht, wenn die Jury denkt, da kommt noch was. Oder?
Ich finde, so, und ein durchaus nachvollziehbarer Gedanke.
Und das hat ihn beeinflusst. Und dann hat er ja sein Leben komplett umgestellt. Mhm. Und ist ja wirklich jetzt, ich meine, ist jetzt, hättest du gedacht, dass Udo Lindenberg 80 Jahre alt wird, als er 53 war?
Ja, weil ich kenne ihn auch schon ganz schön lange. Also ich meine ihn nicht persönlich oder so. Aber der muss schon älter sein als ich. Ja.
Obwohl, das haben wir vorhin du bist, darf ich das sagen, du bist 66.
Ich bin der älteste Sack hier auf diesem
Vollmond. Da bin ich in Ohnmacht gefallen. Also ja. Michael, jetzt Weißwein, was hast du mitgebracht?
Ja, für euch und für uns einen Weißburgunder von Tobias Knewitz. Und die Geschichte ist eigentlich wirklich ganz... ganz süß, weil der Winzer hat mich auf Instagram angeschrieben und hat gesagt, Mensch, ich würde dich mal kennenlernen und du musst meine Weine kennenlernen. Und ich gesagt, ja, es schreiben viele, sage ich, aber klar, schick doch mal. Und er sagt, ich komme nach Hamburg. Ja, und dann sagt er, zwei Tage vorher, ist der Wein schon da? Sag ich, nee, ist nicht da. Sag ich, ja, ich komme in zwei Tagen, dann schicke ich nochmal los. Und dann kam quasi am Tag vor seiner Ankunft zweimal alle seine Weine. Und dann war er eben da und kam dann in die Hansel Lounge und war ganz begeistert und hat gesagt, Gott, das ist so ein toller Ort, was muss ich tun, dass meine Weine hier ausgeschenkt werden? Sag ich, das ist gar nicht schwer, du musst einfach nur einen richtig guten Wein machen. Und dann habe ich alles probiert und fand es richtig gut. Tobias Knewitz ist seit 2022, ist ein Weingut in Rheinhessen, in Appenheim, seit 2022 im VDP er macht einen Chardonnay Reserve, für den ist er relativ bekannt. Der ist ziemlich reduktiv, der kostet um die 50 Euro und den Wein finde ich wirklich richtig gut. Und er hat gesagt, und ich habe da noch etwas, aber eine relativ kleine Menge. Und den hat er dann quasi exklusiv für mich gemacht und ich habe den quasi heute mitgebracht. Den gibt es so eigentlich nicht zu kaufen, quasi bei Havesco. Das heißt also nicht, dass er gut ist, aber besonders ist er auf jeden Fall. Das kann man vielleicht riechen, aber ich sage es schon mal vorweg, so anderthalb Jahre in Barriques und in 300 Liter Fässern ausgebaut, 40% neues Holz, hat aber nur 13 Alkohol.
Und das ist was für dich, Kai, ne? Du merkst,
ich mag das schon.
Man merkt schon, man sieht es an, du kaust fast auf dem Wein so ein bisschen, ne?
Ich finde, man riecht auch deutlich.
Ja.
Aber das ist ein leichtes Barrique, das finde ich auch gut.
Genau, ja, ja, erstens das, und der Wein ist natürlich auch noch relativ jung.
Leichtes Barrique, oder?
Ja, also ich finde, das hat jetzt nicht sehr viel Holz, sondern das ist einfach, okay. Es hat ein dezentes, gutes, ausbalanciertes Holz. Riecht
gut. Okay. Genau, also du riechst, kannst das Holz schon riechen, diese leichte Süße, so ein bisschen das Karamell, aber jetzt nicht wahnsinnig toasty, verbrannt oder so röstig, sondern einfach nur in dieses leichte Brioche-Note, ein bisschen Karamell und trotzdem hast du noch ein bisschen diesen Weißburgunder, ein bisschen dieses Aprikose, das dahinter kommt, noch dieses Steinobst, das sehr häufig im Weißburgunder da ist, aber eben die Frucht ist dadurch ein bisschen weniger und der Wein ist ja schon, würde ich sagen, im internationalen Format, ist kraftvoll und trotzdem hat er eben nicht so viel Alkohol.
Aber untypisch für einen Weißburgunder eher, oder?
Ja, durch den Holzausbau, ja, weil die meisten sind leichte, frische, Horadigams Weißburgunder, die nur im Edelstahl gemacht werden. Aber Weißburgunder ist eine doch ziemlich unterschätzte Rebsorte, finde ich auch immer noch in Deutschland. Und auf jeden Fall spannender, finde ich, als die allermeisten Grauburgunder, die den Podcast kennen, wissen, dass das...
Wir haben eine Art Hassliebe zum Thema Grauburgunder, mach aber den Test. Für wen von euch ist der Grauburgunder die liebste Rebsorte? Ha! Sensationell! Das haben wir so auch noch nicht gehabt, weil normalerweise, wenn du in Deutschland unterwegs bist und sagst, wer möchte Grauburgunder, gehen 9 von 10 Arme hoch. Hier nicht, also sind es doch Kenner.
Und was sagt er zu diesem Wein? Wer mag den?
Krass.
Oh ja,
da gibt es einen Wald. Stimmen nachher ab, welcher Wein der beste war.
Ja.
Und den das merkt, das darf kein mehr nach Hause nehmen.
Aber ich finde das.
Sehr gut.
Also, ich finde das mega.
Wirklich. Ja, mega, ist gut.
Ja,
also der ist wirklich gut. Also, ich wollte es mal.
Ja. Also das, was noch übrig ist dann von dem Wein. Natürlich. Was noch übrig ist von dem Wein. Wir wissen ja nicht, wie viel die übrig lassen. Was mich immer interessiert und eine Frage, die wahrscheinlich du 100 Mal gehört hast, aber die mich immer interessiert bei so Superstars wie euch, die Lieder, die wir als Fans so sehr mögen. Ich habe vorhin auch, kaum saß du neben mir, habe ich angefangen, eins davon zu summen.
Mhm. Habe ich gehört.
Magst du? Ja. Und ich sah, so, du wirktest so wie, oh, bitte hör auf, lass das. Lag das daran, dass ich nicht singen kann oder mag man dann diese Lieder, die Fans ja so unbedingt hören wollen, dann irgendwann nicht mehr singen?
Doch, man mag die singen, weil ohne die Fans könnte ich sie gar nicht singen. Das ist ja so, ich finde das sehr schön, dass sie die Songs, die wir geschrieben haben, dass sie die lieben. Mhm. Und deswegen spielen wir die auch noch. Also es gibt ja Leute, die fragen immer, könnt ihr denn Time to Wonder noch spielen? Ja klar, können wir Time to Wonder spielen. Weil da kommen Menschen, die zahlen Eintritt für ein Konzert und verbinden diesen Song mit irgendwas, was sie in ihrem Leben gehabt haben. Schöne Momente, vielleicht auch einen schlechten Moment, aber hoffentlich nicht. Und da kommt ja was rüber. Deswegen ist ja der Unterschied zwischen Platten machen und live spielen, ist ja, du kriegst ja sofort eine Resonanz, wenn du auf der Bühne stehst und einen Song spielst. Und wenn man da durchgeht, das mache ich bei Konzerten eigentlich immer, irgendwie meistens bei Radio Orchid, gehe ich immer rein und gucke mir die Leute an und dann siehst du lauter strahlende und glückliche Gesichter. Das ist wie eine Droge. Dann gehe ich wieder zurück auf die Bühne und dann geht es weiter. Und genauso ist es auch mit diesen Songs, die wir lieben. Und deswegen spielen wir sie auch gerne, weil die Leute, die uns die Möglichkeit geben, dass wir sie überhaupt spielen können, sie lieben. Und das ist das Ding.
Und der Trick ist ja bei Time to Wonder, du müsstest es ja gar nicht mehr singen. Ihr müsst nur die ersten Töne anspielen, dann kannst du das Mikro ins Publikum halten.
Weil ja, jeder also beim Refrain oder? Schon, aber bei den Strophen ist es immer noch so, das ist der Unterschied zwischen Johannes Oerding und uns. Die deutschen Texte können sie okay, alle stimmt. einfacher. Bei den englischen Texten ist es dann doch ein bisschen schwieriger. Aber bei Won't Forget oder so ist das einfacher. Aber dafür brüllen sie den Refrain explizit laut.
Aber gibt es auch einen Song, wo du sagst, da hättest du dir eigentlich gewünscht, dass der viel mehr ankommt? Also der dir total am Herzen liegt, aber der irgendwie bei den Fans nicht so verfangen hat?
Gute Frage. Ja, in Deutschland ja. Und zwar in Deutschland hätte ich mir gerne Every Generation Got Its Own Disease mehr gewünscht. Obwohl sie das gerne mögen, ja. Aber es ging in die Singlecharts auf 92 und wieder raus. In Amerika war es Hörer Nummer 1. Mhm. Und das ist schon der Unterschied, und das liegt am Text.
Und der ist
weil sie den nicht verstanden haben?
Weil die ihn verstanden haben, ja. Sofort.
Und das ist heute auch noch so zeitgemäß. Das ist heute auch noch so zeitgemäß. Diese.
Ja, es gibt leider Gottes immer Songs, die bleiben immer zeitgemäß.
Dieses Thema mal, was auf Deutsch zu singen, war für euch nie ein Thema?
Fury? Nee.
Nee.
Doch, wir haben eine Nummer gemacht. Nee, zwei sogar. Zwei Pullen Korn hieß die eine. Und die zweite hieß der Jörg Sievers Blues. Das ist der ehemalige Torwart von Hannover 96. Ja. Und der hat leider Gottes im Pokal-Endspiel die Pille reingelassen.
Ja.
Und dann geht er, ich weiß gar nicht, wie er geht. Dann kommt der Ball, der geht da rein. Das ist der Jörg Sievers Blues. Ja. Wenn man aus Hannover kommt und 96-Fan ist, dann muss man hart im Nehmen sein.
Aber für euch geht es jetzt aufwärts. Ihr habt ja den ehemaligen HSV-Vorstand Jonas Bold jetzt bekommen.
Oha.
Und das kann natürlich, das kann, ich
das
kann sagen,
voll es in die Hose gehen.
Ich kann sagen, es ist, ich meine,
hier sind also, Fans oder?
Ja, nee, aber ansonsten, HSV-Fans.
Solange der berühmte Fabrikant Hannoversche Hörgeräte dann noch am Start ist. Es ist, glaube ich, egal, wer da kommt.
Ansonsten ist es schwierig, weil ich bin als HSV-Fan, habe wirklich keine Ahnung von der zweiten Liga. Deshalb müsstest du da mit Michael, der ist ja Fan des FC St. Pauli.
Zum Glück hat er gerade den Mund voll und kann sich wehren.
Der Wein ist grandios.
Grandios. Aber es gibt einen Haken an dem Bein? Was kostet
die? Aber es wundert mich so ein bisschen, weil dieses massive Holz ist ja eigentlich nicht so dein Ding, ne?
Also das stimmt nicht, wenn die Balance stimmt, wenn es Harmonie gibt. Und wenn Holz überbordend ist und der Wein das Holz eigentlich gar nicht ab kann und du nur Holz schmeckst, dann finde ich es Banane. Dann verstehe ich nicht, warum die Winzer sowas machen. Wenn ich aber die Frucht dazu habe und das manchmal kitschige der Frucht durch das Holz ersetzt wird und der Wein, ich finde, der hat so eine Energie auch. Also ich finde wirklich, der packt einen so und hat eine gute Länge, also bleibt auch echt gut haften, bleibt schön am Gaumen, ohne jemals aufdringlich zu sein. Das Holz ist echt gut integriert und schmeichelt schon fast ein bisschen. Oh.
Kostet?
Ja,
es ja, kostet, da, ja, 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 das, ja, das
ist das nicht so Richtung 40 Euro jetzt, ja, knapp. Okay.
Boah.
Ja, ja. Naja, ich wollte euch ja was hier mitbringen, was jetzt, ne? Also,
Richtung.
Ja, gerne.
Ja, wir haben schon Nachmittage mit Michael gehabt, wo er uns ein Wein eingeschenkt hat, die dann bis zu, ich glaube, der teuerste Portwein war mal 4.500 Euro.
Ja. Ich entschuldige mich, dass ich den heute nicht mitgebracht habe. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Aber ja, ich weiß nicht, das ist ein Portwein, der kommt von 1896. Ja, Gründungsjahr von Hannover
6. Ja, genau. Ja,
also von daher, und das ist so alt, und wenn ihr euch mal vorstellt, wie viel Portwein es gab, dann in 1897, wie viel Fässer und wie viel nach 130 Jahren verdampft ist, wie wenig da noch übrig ist, also das ist schon, deswegen hat es dann auch den Preis, manche Preise finde ich komplett Banane und völlig überzogen. Es gibt ja, wurde jetzt vor kurzem eine Flasche 47 Romani Conti für 790.000 Euro verkauft, eine einzelne, also 0,75. Mhm. Bei Christie's, na, das ist dann schon, habe ich jetzt heute nicht mit. Ne? das ist dann manchmal schon.
Aber ich fand es cool, du hast den Portwein damals, das ist ja noch gar nicht so lange her, aber du hast den Portwein eingeschenkt, ohne irgendwas zu sagen. Und hast uns erstmal kosten lassen.
Weil das ist wichtig, ja? ob der euch überhaupt schmeckt. Weil sobald ich sage, was er kostet, dann hat man irgendwie, ist man nicht mehr objektiv. Weil dann hat man sofort, na, dann muss er ja gut sein, wenn das so viel Geld kostet. Ja. Und deswegen, das ist gar nicht so einfach. Alter Portwein, alter Champagner, alter Bordeaux.
Das, oh Gott, ich hätte jetzt eben gedacht, alter Portwein, alter Champagner, alter Popstar, habe ich schon gedacht, dass du sagst, aber nein, ein Glück. Nein. Hast wir du noch in letzter vor, Sekunde, ne?
Wir haben vorne noch
über Alten. Der Kai ist größer als
berechtigt.
Wir haben über alten Wein gesprochen. Also alter Wein, da muss man sich rantasten. Das mag man, wenn du das erste Mal in deinem Leben einen 30 Jahre alten Wein trinkst und davor immer nur ganz junge Sachen, das schmeckt dir in der Regel nicht.
Michael, sag nochmal alte Weine. Vielleicht gibt es einige auch hier und die Frage taucht immer und immer wieder auf. Ich habe einen Wein aus meinem Geburtsjahrgang. Ich habe auch einen zu Hause, wobei man sagen muss, die Flasche ist noch etwa halb voll, obwohl ich sie nie geöffnet habe. Also da ist offensichtlich viel. Da gibt es den schönen Satz von dir, ein Wein, selbst ein, also wenn der Wein im Geburtsjahr oder in dem Jahrgang nicht gut war, wird er nicht besser dadurch, dass man ihn 50 Jahre liegen lässt.
Das stimmt, ja. Das ist also wenn da nur noch die Hälfte drin ist, dann hast du es auf keinen Fall gut gelagert, weil der Füllstand müsste definitiv höher sein.
Man muss ja auch sagen, dass andere den in der Anfangsphase für mich gelagert haben, weil ich habe ja nicht mit, ne?
Schon klar, ja. Schon klar. Das ist schon klar.
Also ich war nicht mit 12 schon am Lambrusco.
Ja, genau. Also die Wahrheit
ist... Du warst auf dem kirchlichen Internat. Ja.
Also es klingt romantisch natürlich auch im Jahrgang was zu haben, aber es ist besser, es 3 Jahre zu früh zu trinken, als einen Tag zu spät, weil dann schmeckt es einfach nicht mehr. Manchmal lässt man es zu als Erinnerung und macht es nie wieder auf, und manchmal ist es eh auch gut so, dass die Flasche nie aufgemacht wird. Nur als unsere Kinder geboren sind, haben wir ein Stück weit auch das Gleiche gemacht, haben auch Weine dann gekauft. Irgendwie ist es dann doch auch irgendwie, man hat so den Traum, man kauft eine Flasche für 100 und dann kostet die 1000, wenn das Kind 18 ist oder so. Das kann auch passieren, aber häufig auch nicht.
So, ja. Langsam schon mal wieder, also das ist langsam austrinken, weil wir haben noch eine gute halbe Stunde für zwei Weine, also es wird
oha, richtig. Oha. Sind wir schon so?
Ja, wir sind schon. Hast du einen Weinkeller? Hast du sowas wie einen Weinkeller, Kai?
Einen Weinkeller habe ich nicht, aber ich habe einen Keller. Der läuft gelegentlich mal voll. Ja. Aber der hält im Sommer so einigermaßen die Temperatur unten, im Winter wird er ein bisschen kalt. Aber wir haben uns vorhin schon unterhalten. Aber da lagern schon ein paar Weine. Ja.
Da lagern Weine?
Ja.
Wow. Würdest du eigentlich sagen, ich habe nochmal eine Musikfrage, dass sich eure Musik verändert hat? Also, oder natürlich hat sich ein bisschen verändert, aber wie sich die Musik über die Jahre verändert hat? Also, wenn du euch heute mit den frühen Anfängen vergleichst? Oder
da
mit
sind wir besser geworden. Also, wir haben was gelernt musikalisch.
Was habt ihr gelernt? Was würdest du sagen?
Spielen. Und wir können jetzt das spielen, was wir wollen. Früher war das noch nicht so. Nee, da früher war es ein bisschen schwieriger. Früher waren wir höchstwahrscheinlich, haben wir das mit Energie versucht wegzumachen, wenigstens beim Live-Spielen. Aber mittlerweile sind wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, beides drauf. Das ist ganz gut.
Und es ist ja auch
verändert hat sich das, glaube ich, nicht so.
Also jetzt, das ist, also stilistisch.
Nochmal, du nimmst ja Musik wahr. Ja. Also wenn du jetzt 40 Jahre lang durch die Gegend läufst, kaufst du dir auch Platten, hörst Musik ganz viel und das beeinflusst dich schon.
Ja.
Sind viele Sachen dabei, die sind neu, die sind, hast du damals jetzt nicht gekannt.
Ja.
Und die baust du unbewusst, glaube ich, in deine Musik ein.
Ja.
Führt kein Weg dran vorbei.
Und hattet ihr eigentlich jemals den Drang, irgendwie noch härter zu werden? Also ich meine, also einige Sachen sind ja, also Next to Me, glaube ich, oder sowas, ist so ein Song auf der irgendwie The Hearing and the
Hearing and the Sense of Balance.
The Sense of Balance, genau. Da gab es so einen Song, der so richtig abging. Irgendwie hattet ihr jemals den Drang, sozusagen auch noch mehr in diese harte Schiene zu gehen? Oder?
Nee, weil wir waren immer offen für alles Mögliche. Also ich glaube, wir sind einfach sehr vielschichtig in dem, was wir mögen. Also ich kann hervorragende Balladen singen, aber ich mag halt auch gerne Brettnummern. Deswegen sind wir ja so froh, dass wir Vincent haben.
Ja.
Auf dem Album, was wir jetzt machen, sind irgendwie zwei, drei richtige brachiale Nummern drauf. Aber da ist auch eine Gitarreninterpretation von Chopin drauf, wo ich drauf singe. Also insofern ist es, wir machen das, wozu wir Lust haben. Aber irgendwie ist es bei dieser Band so, und das ist das große Plus bei Fury, wenn du diese sechs Leute in einen Raum steckst und die nehmen ihre Instrumente und spielen, ja, und ich singe oben drauf, dann hörst du einfach sofort, dass es Fury ist. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben einen eigenen Sound. Mhm. Und das haben ganz viele nicht. Du hörst Tonnen von Bands, die jetzt rauskommen und findest den Song gut, aber wenn die nächsten Songs spielen, würdest du sie nicht wiedererkennen. Mhm. Wenn du U2 hörst, dann hörst du das. Wenn du Oasis hörst, dann hörst du das.
Also auch ohne, dass das gesungen würde, würde man das auch, also würdest du es auch hören, ohne dass jetzt Bono singt bei U2?
Ohne dass Bono singt?
Nee, ohne dass Bono singt. Also wenn du jetzt einen Song von U2 hören würdest und den Gesang nicht hättest, würdest du U2?
Nee, das ist ja nicht U2.
Ja, gut, klar. Mhm. Aber so.
Also das Ding ist ja, das ist eine Band.
Ja.
Der Sänger gehört übrigens zu der Band dazu. Das
ja, ja, ja,
ich lege da großen Wert drauf. Ja,
kann ich verstehen.
Nein, nein, also wenn du, das ist ein Bandsound.
Ja, dieses okay.
Gefüge, wenn die Texte zusammenspielen und das kreiert einen Sound. Und wenn der einen großen Wiedererkennungswert hat, ja, egal woran es liegt, ja. Mhm. Und es liegt auch schon viel mit am Gesang, logischerweise. Dann ist das Beste, was du haben kannst.
Und weiß man Kai immer gleich, das ist jetzt ein Hit? Weiß man das? Nö. Oder ist man oft überrascht und sagst, wieso gerade der? Wieso habt ihr euch den ausgesucht, Fans? Was bedeutet das?
Das weiß man nicht. Nee. Also man ahnt es, ja. Also bei der Nummer, die wir jetzt zum Beispiel ausgekoppelt haben, bei Nine Lives, wussten wir, dass das möglichst viele oder sehr, sehr viele Leute mögen werden.
Okay.
Wie wichtig ist es überhaupt noch, ein Album zu machen? Weil ihr kommt ja aus einer Zeit, wo sozusagen, wahrscheinlich habt ihr damals das meiste Geld mit dem Verkauf von Tonträgern verdient.
Ja.
Das ist ja heute
andersrum.
Es ist genau andersrum.
Genau. Ne? Genau. Heute verdienst du dein Geld mit Live-Spielen. Ja. Tonträger sind Werbung für die Live-Konzerte und damals war es genau andersrum.
Also man braucht schon noch ein Album oder könnte man das auch machen?
Man braucht kein Album mehr. Das Albumgeschäft ist eigentlich komplett vorbei. Wir sind momentan im Single-Track-Business, nennt man das so schön, aber das ist uns scheißegal, weil wir lieben Alben und wir machen einfach ein Album. Ja. Und ich finde es toll, wenn man so ein Album auflegen kann. Oder wir machen ja auch gerne Vinyl und so. Mhm. Man hört es dann einfach durch und es wird halt nicht langweilig, sondern es ist irgendwie spannend und aufregend. Und da passieren auch Dinge. Und das ist ein Album. Damit bin ich groß geworden und damit springe ich auch in die Kiste.
Bist du froh, dass ihr vor 40 Jahren angefangen habt und nicht heute?
Ja, aber unbedingt.
Ja?
Ja.
Weil es zu schwierig ist heute zu...
Das macht auch keinen Spaß mehr.
Ja.
Also in mir würde es nicht mehr so einen Spaß machen, weil es wirklich schwierig ist. Also damals war, früher war alles besser.
Ja.
Was hältst du von KI? Also
Was ich von KI halte?
Ja.
Also musikalisch jetzt meinst du?
Ja, auch, ja,
musikalisch. So allgemein?
Ja. Kannst du auch allgemein
kann sein, antworten. Dass das wirklich irgendwie viele Arbeits- und Denkprozesse erleichtert, aber ich erinnere mich, da gab es in Oslo eine Rede eines Menschen, der dafür verantwortlich ist, dass die KI das ist, was sie ist, auf der auf einer Veranstaltung für den Nobelpreis. Und der gute Mann hat gesagt, die KI wird das Ende der Menschheit sein. Mhm. In dem Moment, als er die Programmierung so gut wie abgeschlossen hätte, hat er genau gewusst, dass die Menschheit in der Lage ist, mit dem so viel Scheiß anzufangen, dass es das Ende der Menschheit ist. Und ich bin geneigt dazu, oder ich neige dazu zu sagen, ja, weil im Moment wird sie dazu missbraucht, dass sehr, sehr viele Leute oder wenig Leute viel Geld verdienen und viele Leute ihre Jobs verlieren. Und das ist einfach ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt nicht so ein elbrig-gässiger Typ, der nicht sagt, kann ich erkennen, ja, das macht's leichter. Und wenn ich mit Claude arbeite, also nicht die Claude, meine Frau ist übrigens auch Claude, dann kann ich effektiver sein. Aber ich frage mich manchmal, ob der Sinn des Lebens darin besteht, möglichst effektiv zu sein. Ich halte das für ein Gerücht.
Mhm. Ja.
Aber man muss, absolut richtig, aber man muss immer denken, es muss ja nicht immer so kommen. Erinnern wir uns daran, alle dachten irgendwie, die Vorhersage war, nach dem Bundeskanzler Olaf Scholz kann es nicht noch schlechter werden.
Gut gesagt. Ja, das ist ein Argument.
Und es geht noch. Michael.
Ja, ich hätte das auch vermutet, dass das mir noch weniger gefällt.
Ja, aber alle haben doch gedacht, oh, jetzt geht's bergauf. Und jetzt ist der Friedrich Merz, glaube ich, aber Schluss mit Politik, nach einem Jahr so unbeliebt wie Olaf Scholz es nicht mal nach 3 Jahren war. Und ich als Biograf von Olaf Scholz muss sagen, siehste. So,
sehr gut.
Michael, dieser Wein riecht wieder toll. Und was ist das?
Also, ich finde, es hätte heute auch, weiß ich, 39 Grad haben können hier in St. Peter und wäre so ein extrem heißer Sommertag gewesen oder Frühsommertag. Und dieses Ding Low Alcohol, entalkoholisiert, ist irgendwie ein großes Thema. Entalkoholisierter Wein darf bis 0,5 Volumensprozent Alkohol haben. In der Regel hat er das auch. Ich spreche mit Winzern, die entalkoholisierten Wein produzieren, die sagen, also meiner schwangeren Tochter würde ich es nicht geben. Das ist dann schon etwas, wo man drüber nachdenkt, auch wenn man quasi in der Branche dann ist. Und der Entalkoholisierungsprozess, das heißt, es wird Wein produziert und dann wird er zerpflückt und dann wird er wieder zusammengesetzt. Die Details erspare ich euch. Aber hat also eine 300% schlechtere CO2-Bilanz als Wein selber. Und das heißt, wenn man heute über Nachhaltigkeit spricht, zum Glück, darf man das eigentlich nicht unterstützen. Also ich halte davon ehrlicherweise gar nichts. Aber es ist relativ neu. Die Industrie entwickelt sich auch neu. Es gibt neue Membranverfahren, also nicht nur durch dieses Vakuumverdampfen, wo eben diese ganze Energie verblasen wird. Am Ende ist es aber so, geht euch, müsst ihr nicht aufzeigen, aber bestimmt auch so, man wäre jetzt also nicht bereit, für einen alkoholfreien Wein 30 Euro zu bezahlen, der Markt auch nicht. Die Grenze ist irgendwo so 12, 14, 15 Euro. Und dieses Verfahren allein, also wenn man in der neuesten Technologie, dann kostet es irgendwo so zwischen 3,50 und 4 Euro. Nur dieses Verfahren, da muss man den Wein produzieren und da muss man noch vermarkten. Was passiert? Also meistens wird quasi der letzte Rest oben reingeschüttet, damit das, was unten rauskommt, man irgendwie noch Geld damit verdienen kann, aber es ist alkoholfrei oder entalkoholisiert. Davon halte ich nichts. Und ich war im Februar, Anfang März im Piemont, im Barolo, im Barbaresco und habe diesen Wein probiert, den ein italienisches Weingut, ein ganz neues Vinicola macht. Cinque Gradi heißt er. Erstmal finde ich die Flasche wahnsinnig schick, das kann man von Italienern schon lernen, die wissen, wie Design geht. Cinque Gradi steht für 5 Grad, das heißt, der Wein hat 5 Volumensprozent natürlichen Alkohol. Ist nie entalkoholisiert worden, wie kriegt man das hin? Man muss den Wein eigentlich unreif noch ernten, sehr, sehr früh. Das funktioniert nur mit Aromarebsorten, also die trotzdem dann noch schon noch was schmecken. Ja. In dem Fall ist es die Muskattraube. Ja. Man kennt aus der Region aus Asti diesen Moscato d'Asti, ein sehr süßer, prickelnder Wein. Ja. Das wäre jetzt nicht mein Lieblingswein, aber als ich das probiert habe, die machen das im Alter lange, das ist eigentlich sehr bekannt für Sekte, seit ungefähr 20 Jahren ist das so der neue real shit, würde ich sagen, Sparkling-Weiß aus Norditalien. In nördlichen Lagen, also in kühlen Lagen, und man erntet es relativ früh, man macht einen Teil Ganztraubenpressung auch, man hat also versucht einigermaßen den Extrakt, der ist nicht ganz trocken. Das geht auch nicht um, weil es also physikalisch gar nicht geht, ja. Aber ich finde, durch die natürliche Säure geht das mit der Süße. Und er ist auf jeden Fall nicht süßer als alkoholfreier Wein oder entalkoholisierter Wein. Nur die Branche schreibt bei den entalkoholisierten Weinen immer den Zucker pro 100 Milliliter, weil es natürlich dann viel weniger klingt als auf den Liter, was normalerweise bei Wein gemacht wird. Und von daher ist das jetzt quasi das erste Mal, dass das irgendwie Menschen probieren, weil es, ich hole das nach Deutschland, das hat sonst niemand und ich.
Und ich finde, es, man schmeckst, wenn du es jetzt nicht wüsstest, würdest du glauben, dass es Alkohol ist? Oder wer war mal hier auch in die Reihe? Wer von euch hätte jetzt geglaubt, dass es ein alkoholfreies Produkt ist? Ich melde mich auch. Krass, alkoholfrei. Also ich finde, es ist verführerisch, weil du denkst, ja, das kann ich ja so weg.
Aber es wäre ein ziemlich guter alkoholfreier Wein. Ne?
Also ja, aber ich hätte jetzt gedacht, das ist wirklich alkoholfrei.
Also ich weiß nicht, ich habe beim alkoholfreien Wein immer so, oft riecht es in der Nase auch gut und dann hast du es am Gaumen und du schluckst und es ist wie jemand, dir mit 180 km/h die Handbremse voll anzieht und du so eine Vollbremsung magst, weil es am Gaumen so dann auch weg ist. Und wir kennen das, den Geschmack auch gar nicht. Also wahrscheinlich ist es schlauer, dieses Alkoholfreie kennenzulernen, wenn man vorher nicht Wein kennt. Also wenn das der erste Kontakt quasi mit der Weinwelt ist, dann glaube ich, kann man sich irgendwie dann da annähern. Wenn man aber Wein vorher schon getrunken hat, tut man sich eben schon schwer. Ich mag die Balance, ich finde das, also und 5 ist einfach echt sehr leicht. Ne? Also das ist einfach... Das ist einfach sehr leicht und von daher, und das ist aber genau die Idee und ich glaube, dass es ein Weg ist, wirklich zu sagen, pass mal auf, ich trinke ein Glas, weil es mir schmeckt, weil ich zum Essen und dann habe ich keine Einschränkung. Also mir geht's gut, ich muss nicht schlafen legen, ich bin nicht müde, ich kann mit dem Auto fahren und ja.
Ich finde es, also mir gefällt es total, also das Einzige, was ich diesem Wein vorwerfen würde vielleicht, ist, dass er mir ein bisschen zu sauer ist. Wow, es gibt Widerspruch. Es regt sich Widerspruch.
Er ist ein bisschen. Er ist ein Zwitter. Er ist ein Zwitter.
Ja, ich finde, er ist ein Zwitter. Also, er hat eine Süße, ja. Die ist nicht zu übersehen oder zu überschmecken. Ja. Aber ich weiß genau, was du mit sauer meinst. Also, das ist so.
Also, vorne auf der Zunge kommt diese Süße raus, natürlich gleich und am Anfang. Deutlich, ja. Genau, und dann kommt die Säure, wie du richtig sagst, oder ihr beide richtig sagt. Und trotzdem finde ich es aber. Also, du merkst. Wenn wir jetzt einen entalkoholisierten Wein daneben hätten, würde man den Unterschied natürlich deutlich mehr merken. Jetzt hatten wir einen super Weißburgunder, jetzt trinken wir gleich einen tollen Rotwein. Aber also ich, als ich das probiert habe, war ich wirklich fasziniert. Mir hat das super gut gefallen. Ich glaube, dass das echt viel besser ist, auch viel nachhaltiger als entalkoholisierten Wein zu trinken, zu sagen, pass mal auf, dann nehme ich nur einen kleinen Schluck und freue mich.
Aber gibt es das jetzt mehr? Ich war neulich bei City und da gab es irgendwie so ein kleines Regal, wo halt so Low-Alkohol-Weine irgendwie standen. Die hatten, glaube ich, so 7% oder so.
Ja, 5 ist schon echt krass wenig. Also ich, jetzt auf der Vivinum in Österreich haben die auch gesagt, so Low-Alkohol mit 9 oder so. Das ist, ich meine, da kann ich auch einen schönen Kabinett trinken, der hat auch nur 9 und dann habe ich die Süße und es ist auch alles natürlich. Aber das ist natürlich schwierig leider, dass wir auf der einen Seite die Klimaerwärmung haben und auf der anderen Seite wollen alle weniger Alkohol haben. Das geht eigentlich nicht, ja, weil es immer wärmer ist, mehr Zucker produziert wird in der Traube. Deswegen kann man es nur früher ernten und das funktioniert dann aber nur, wenn die Trauben einigermaßen mitspielen. Weil wenn du einen Chardonnay oder einen Grauburgunder oder einen Pinot Noir zu früh erntest, dann ist er grün und ist eigentlich untrinkbar. Das heißt, du musst wirklich schauen, dass du diese physiologische Reife auch erreichst, der Trauben. Und selbst das, und das haben wir gelernt und unsere Podcast-Hörer wissen das, dass Winzer erzählen, dass es teilweise ein Monat früher jetzt ist als noch vor 20, 25 Jahren, dass sie mit der Ernte beginnen. Und das ist schon krass auch, ne? Also, ja. Ja.
Ich wollte sagen, italienischer Wein. Man denkt so, ach, guck mal, italienischer Wein. Und dann dachte ich so, wie weit wohl die Italiener bei der WM kommen? Und dann ist mir wieder eingefallen, dass sie wieder nicht dabei sind, ne?
Nee.
Das ist schon hart. Was sagst du? Ich weiß gar nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber Kai, du als Fußballexperte ist jetzt ein großes Wort für den Hannoveraner.
Voll nicht falsch.
Aber noch ein bisschen. Was glaubst du? Wie weit kommt die deutsche Mannschaft? Wir haben eine schwere Vorrundengruppe mit Cuasaro ganz am Anfang.
Ja, die sind nicht so unter. Ne,
Seit gestern. Kleine Gegner mehr. Wenn du gegen Cuasaro nicht gewinnst, gut, egal. Ja, gut. Was glaubst du, wie weit kommen die?
Ich weiß es nicht. Mir tut das einfach nur weh, dass Karl nicht dabei ist. Das muss ich aber. Ja. Ich fand den sensationell beim letzten Spiel. Ja. Ist auch wirklich ein guter Spieler und der hat einfach so ein bisschen Pfeffer in die Mannschaft gebracht, was ich gut fand. Aber bin mir unsicher. Und wenn sie das Viertelfinale schaffen, dann freue ich mich schon mal.
Wie findest du, dass es in den USA ist, als jemand, der die USA gut kennt? Oder ist es jetzt
nicht mehr da? Ich hätte sie lieber in Kanada und Mexiko gesehen.
Ihr seid auch nicht, seid ihr zum, Donald Trump hat ja große Probleme, zum 250. Jahrestag Künstler zu kriegen, aber seid ihr auch nicht angefragt worden?
Nee. Hätte ich auch nicht spielen können, weil ich darf ja nicht mehr einreisen.
Ach, ist das so?
Ja.
Warum darfst du nicht mehr einreisen?
Weil ich ein Video gepostet habe von Fury zu einem Song, der heißt Viva la Revolution und das Video habe ich gedreht mit einem Kumpel zusammen und das besteht nur aus lustigen Szenen von Donald Trump und Eis. Und daraufhin hat mir Facebook, sprich unser guter Freund Mark Zuckerberg, sämtliche Facebook-Accounts gekillt, alle tot gemacht.
Wow.
Und du weißt ja, wenn du einreisen möchtest, dann musst du deine sozialen Medien mittlerweile angeben und die haben ein Schnelldurchlaufgerät beim Scanner und ich brauche da gar nicht mehr hingehen.
Und wo kann ich das Video sehen? Oder wo können wir alle das Video sehen?
Auf YouTube.
Ja. Auf YouTube. Ja.
Also, das Problem war, ich habe es beworben. Ja, und dann hat er gesagt, dann kam die erste Nachricht von Facebook und die hieß, der Inhalt dieses Videos entspricht nicht der politischen Maßgabe unserer Kanäle. Dann habe ich das runtergenommen und habe es wieder hochgestellt, ohne es zu bewerben. Und habe aber drunter geschrieben, da Herr Mark Zuckerberg politisch mit mir hier nicht übereinstimmt und nicht möchte, dass ich auf seinen Kanälen bewerbe, mache ich das jetzt auch nicht mehr. Aber wenn ihr das Video gut findet und möchtet gerne, dass es mehr Leute sehen, dann teilt es doch einfach mal. Das haben sie dann in der ersten Stunde 300 Mal gemacht. Und dann habe ich ein kleines Briefchen bekommen und ich hatte 4 Kanäle, alle 4, zuck, zack, bob, tot. Krass. Verified,
Button, weg, tschub, auf Wiedersehen. War dir das bewusst, also dass das passieren kann? Weil ich
habe nicht gedacht, dass sie so dreist sind. Weil normalerweise, das ist ja, ich habe ja nichts Böses gemacht. Ich habe einfach nur ein Video gepostet von dem, was ist. Und das waren nur Nachrichtenbeiträge. Ja. Also,
ich vergesse das
allerdings immer. Von den Sendern, von denen er sagt, die dürfen ja keine Sender sein.
Ich vergesse das ja immer, aber diesmal vergesse ich versprochen nicht, wir verlinken das in den Shownotes.
Ja. Dann können wir aber auch nicht mehr in die USA.
Ja, das ist ein Problem, aber das Risiko müssen wir einfach eingehen.
Ja, aber möchte man auch gar nicht.
Wir warten mal die Midterms ab und dann gucken wir,
was passiert. Genau, mal gucken, was dann passiert. Ja, genau. Genau. So, also dieser Wein, ja, Michael, ist aber, da machst
den du dann... Den haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Bitte?
Was ihr riecht,
ja, und schmeckt. Mal. Also, ich habe ja schon ausgetrunken, leider.
Also tatsächlich habe ich Zitrone, ja, ich habe ein bisschen so Holunderblüte auch gehabt.
Ja, Holunderblüte.
Also die Muskattraube hat ja oft so was leicht kräutriges, gewürziges, aber ich finde eher, es ist Zitrus, es ist Holunder, es ist saftig, ja. Also du schmeckst...
Honigmelone höre ich gerade. Honigmelone finde ich sehr gut.
Und ich finde, du schmeckst schon, dass es eben sehr, sehr leicht ist und ja.
Wem gefällt denn? Wer sagt, yo, das ist ein Wein für mich?
Guck mal.
Ist also auf jeden Fall mit die Hälfte. Mal die Gegenprobe, wer ist nicht dafür? Ist ein bisschen weniger.
Ja, aber es war schon relativ ausgeglichen.
Ja,
erinnert mich so ein bisschen.
Und wer trinkt regelmäßig alkoholfreien Wein?
Oha. Und das schmeckt
also
ja.
Also das ist hier eine Profi-Veranstaltung.
Von wegen, die sind wegen Kai gekommen. Also, genau. Ja, stark. Aber was hast du gesagt, was kostet die Flasche?
12,90.
Das ist ja auch ein guter Preis.
Ja. Also es gibt auch keinen Grund, warum der weniger kosten soll, weil die Trauben sind geerntet und auch dann sind die weg. Du kannst ja nur einmal was machen. Also warum?
Aber wenn ich jetzt sage, also ich finde das wirklich super, nur ein bisschen sauer, aber sonst richtig gut. Und kann ich den irgendwo kaufen oder...
Ja, da werden wir mit unserem Partner Havesco uns wahrscheinlich schon noch einig werden. Also ich glaube, dass wir das alles neu denken müssen und dass diese Nachhaltigkeitsdiskussion leider noch zu wenig geführt wird. Und das ist aber unsere Verantwortung, die sich damit beschäftigen, einfach zu sagen, pass mal auf, wenn du alkoholfrei trinken willst, ja, dann gibt es tolle Säfte. Es gibt mittlerweile, finde ich, schon echt gutes alkoholfreies Bier. Das ist viel besser geworden in den letzten 10 Jahren. Wenn ich an meinen Klausthaler denke, das konnte man nicht trinken. Und heute gibt es alkoholfreies Hefeweizen und so weiter. Also es gibt viele tolle Alternativen. Ich glaube, Wein muss es nicht zwingend sein. Und weil es einfach... Ja, damit das weniger wird, glaube ich, müsste es sowieso weniger Trauben geben. Mhm. Es wird weniger Produzenten geben, weil es einfach jetzt zu viel war und der Markt das gar nicht ab kann. Und dass viele sich dadurch retten durch dieses Entalkoholisieren. Das heißt, am Ende kommt da diese Entalkoholisierungsfirma, die füllt dann den Tank auf, ja, und dann kommen zwei Wochen später kommt dann ein Laster voller Paletten mit deinem Wein. Also du gibst es denen mit und hast es dann auch gar nicht mehr, was die dann machen, so quasi. Ne? Die
kriegen romantisch, halt, oder?
Bitte?
Romantisch.
Ja. Je nachdem, wie romantisch man so drauf ist, aber.
Also wir haben gelernt, du findest das doof.
Ja, also ich finde es doof, ehrlicherweise. Ja. Ja.
Und schütten Sie es aus oder trinken Sie es aus, weil es kommt, ja?
Ja. Danke.
Es kommt der letzte Wein schon, wir haben hier so auch so ich sehe gerade so kleine Snacks hier. Übrigens, wir haben vorhin wunderbar im Strandgut gegessen. Mhm, großartig, also wenn Sie es noch nicht getan haben, ausprobieren. Sehr, sehr gutes Essen. Die Weine haben wir gar nicht, weil wir wussten, wir trinken gleich, welche haben wir
keinen. Wir haben uns nicht getraut, ja, das zu trinken. Und jetzt bin ich ganz gespannt, weil das ist eher selten, Kai, ehrlich, dass ein Gast von uns quasi einen Wein selber mitbringt. Und jetzt kann ich mich natürlich erinnern, weil du natürlich...
Ich hab's ja schon bereut.
gar nicht.
Aber sag, Kai, sag was über diesen Wein, warum...
Die Frage ist, ob der kalt genug ist. Ich hoffe es mal, ja? Ja, gut.
Perfekt.
Also das kalt... Das ist ein ganz, ganz junger Winzer, der kommt aus Mallorca, der Wein. Kommt aus der Tramontana, ist ein biologischer Wein. Das Besondere an dem ist, das komplett terrassiert, das Gelände. Das heißt, auf Weinterrassen angebaut. Die Wurzeln sind teilweise bis zu 12 Meter lang. Das heißt, der Wein wird nicht bewässert, komplett ohne Bewässerung. Das sorgt dafür, dass er sehr mineral ist. Dann bauen sie ihn aus. 18 Monate auf Eiche liegt er, aber ungetoastet. Das heißt, er hat relativ wenig Tannine. Ist eigentlich ein ganz leichter Sommerwein, den trinkt man kalt. Und ich mochte den Winzer total gerne, das ist ein ganz junger Typ. Den haben sie damals im Manager-Magazin als den Weinpunk vorgestellt und hat einen riesen Artikel bekommen. Und ich habe einen Podcast gehört hier, Terror und Adiletten heißt er. Da hat er sich mal vorgestellt mit seiner Frau. Der ist noch keine 30 und fängt an und die machen drei Sorten Wein. Das ist, die machen einen Rotwein, einen Rosé und einen Weißwein. Mhm. Ich habe meinen Rotwein mitgebracht, weil... Sommerwein hieß, dann habe ich gedacht, das andere ist alles normal, aber wenn man da im Sommer sitzt, und das habe ich schon gemacht, weil ich habe da mit meiner Frau die Weinlese mal gemacht, deswegen kenne ich den nur, dann kann man den ganz gut trinken. Mhm. Aber es ist jetzt nicht eine Bombe oder so, sondern es ist wirklich ein leichter mallorquinischer
Rebellion heißt der?
Sommerwein, das heißt Rebellion. Ja. Ja. Der andere heißt Addiction und der dritte heißt, weiß ich gar nicht, aus dem Kopf.
Okay. Wir haben durchaus schon mal, Michael, Weine aus Mallorca gehabt. Als Einschätzung, Mallorca als Weinanbaugebiet innerhalb Spaniens, wie wichtig ist das?
Ich glaube, für die Deutschen gefühlt wichtiger, weil Mallorca ja noch ein weiteres Bundesland für Deutschland oft ist, auch wenn die meisten eher nicht die mallorquinische Weinstraße, sondern nur die Schinkenstraße kennen. Die mallorquinischen Rebsorten, und das ist in dem Wein ja auch so, sind sehr viele autochthone Rebsorten. Und mit spanischem Weinbau verbindet man vor allem Tempranillo, also alles, was Rioja ist, Ribera del Duero. Ja. Na, und dann,
der hat 40% Cahier, glaube ich, genau. 50% Amanto Negro.
Ja, da kennt ihr also Cahier, typische Rebsorte für Mallorca, eigentlich eher Massenträger, eher herb, eher ein bisschen dünn. Man hat herausgefunden vor ein paar Jahren, dass das aber mit älteren Rebstocken, das, was du jetzt auch sagst, dass da doch ganz coole Qualitäten rauskommen. Und das ist ein bisschen auch so wie Welschriesling in Österreich. Also die Winzer erfinden sich auch neu. Montenegro, das kennt man schon ein bisschen besser. Das ist auch ein bisschen höherwertiger. Cahier gibt auch diese eher dunkle Farbe und ein bisschen Syrah dabei. Der mallorquinische Wein für mich, also ich finde, Spanien macht mit die besten Preis-Leistungs-Weine, vor allem auch im Rotweinbereich. Mallorca finde ich ist immer schon relativ teuer, aber ist halt verhältnismäßig auch relativ klein, was den Weinbau betrifft. Na, es gibt dieses Tramontana, da wo dieser Wein wächst, und dann gibt es Pinisalem, das ist ein bisschen nördlich von Palma, und dann gibt es quasi nochmal im Osten ein kleines Weingebiet, und das war es dann auch schon. Also allein Rheinhessen ist deutlich macht deutlich mehr Wein als ganz Mallorca. Aber es gibt mittlerweile eben auch schon, auch durch diesen Cataquilo und so, gibt es ein paar Kultweine, die Mallorca auch herausgebracht hat und auch schon hoch bewertet. Und von daher macht es schon auch Sinn, wenn du dort bist, dass du einen lokalen Wein trinkst mit den lokalen Rebsorten. Mhm. Und das finde ich schon auch cool, dass die nicht sagen, wir machen nur Cabernet Sauvignon, sondern dass sie das, was da schon seit Jahrtausenden wächst, dass sie das auch pflanzen. Aber ich habe den Wein auch noch nie probiert.
Und Kai, willst du jetzt tatsächlich mal, das ist ja die einmalige Chance, der Experte, einer der wichtigsten Weinstimmen Deutschlands mit Michael, könnte jetzt diesen Wein einmal kurz, ja, wollen wir es machen, ne?
Machen wir
so. Mal was, Michael, jetzt sind wir gespannt.
Ich soll es sagen? Okay.
Du sollst sagen.
Also die Temperatur, glaube ich, bist du zufrieden?
Das geht.
Ja, willst du es noch kälter trinken?
Ja, ein bisschen.
Ja, okay. Wie findet ihr so gekühlten Rotwein? Gibt es da Erfahrungsschätze? Wer findet es gut? Okay. Wer findet es gar nicht gut? Ja, okay. Trotzdem mutig, danke fürs Aufzeigen. Also es ist eben sehr häufig, dass die Rotweine zu warm getrunken werden und die Weißweine eigentlich zu kalt. Und im Restaurant erkenne ich es aber auch oft, dass die Leute sagen so, der Weißwein, also der muss aber kälter sein, wenn man das einfach so drauf hat. Je schlechter der Wein, umso kälter, umso besser, weil umso weniger zeigt er, was er so kann. Und gerade im Sommer, das ist ein Wein mit 13 Alkohol, also ein relativ leichter Rotwein, ne? Ja. Den kann man gerne ein bisschen kühler trinken, warm wird er von alleine. Und wenn das Glas einen großen Umfang hat, eigentlich beim Einschenken gewinnt der Wein schon mal ein Grad, nur beim Einschenken. Also wenn er einmal, und das geht dann also relativ schnell, dass er warm wird und es ist eher ein bisschen schwerer, das wieder runterzukühlen. Okay, dann rieche ich mal mit Ihnen gemeinsam, mit euch gemeinsam rein. Also es ist immer so, wenn einer was vorsagt, dann sagt das Kleinhirn, stimmt, ja, oh ja, da ist er. Deswegen geht mir genauso, wenn ich bei irgendeiner Verkostung bin, wo ich im Publikum sitze, von daher ist das jetzt gar nicht schlimm. Und wenn alles oder wenn nichts, was ich jetzt sage, auf euch auch zutrifft, dann bitte trotzdem einfach freundlich lächeln, das gibt mir ein besseres Gefühl und wir gehen fröhlich auseinander. Also ich würde auch von der Farbe sagen, es ist gar nicht so tiefrot, also es wirkt auch von den Kirchenfenstern, also quasi von der Dichte des Weines, dass es also auch kein wahnsinnig alkoholischer Wein ist. Das erkennt man also einfach schon, dass das eher schnell dann runterfließt, wenn ich schwenke und nicht so ganz große, quasi eine höhere Dichte hat. Das ist das Erste, was ich an der Farbe schon erkennen würde und an der Konsistenz des Weines. Okay, wenn ich reinrieche, ist das Erste, würde ich sagen, ist es eine Kirschfrucht. Die ist das Erste, was mir entgegenkommt. Aber eher, also jetzt nicht so eine ganz dunkle Schwarzkirsche, sondern ein bisschen eine hellere Kirsche. Die ist auch noch gar nicht wahnsinnig reif, ja, sondern das ist wie wenn sie so eine Kirschen, quasi so eine Handvoll Kirschen sich dann an die Nase halten, so würde das ungefähr riechen. Also diese alkoholischen, dunklen Kirschen, die eher nach Moncherie riechen oder so, ist es nicht. Moncherie weiß jeder, wie es riecht, obwohl es keiner kauft oder isst, aber irgendwie kennt man es dann trotzdem. Dann hat es so eine leichte Gewürz, also so eine leicht fast wie so eine Nelke oder so, fast so eine leicht weihnachtliche Assoziation habe ich dann von so ein bisschen Lebkuchen oder so in der Nase jetzt, was danach kommt. Und dann kommt auch ein bisschen Pflaume, das passt dann besser auch zu diesem Lebkuchen und zu dieser Nelke, was die Nase betrifft. Ja, das Holz riecht man eigentlich nicht, das ist, was du gesagt hast, auch vom Ausbau, also wenig getoastet und ich verkoste mit Ihnen gemeinsam, mit euch gemeinsam. Ja. Okay, super. Also erstens
Glückwunsch.
Ja. Also erstens hat der Wein eine sehr coole natürliche Säure. Das ist das Erste, was man hat. Es hat ein bisschen was fast Balsamisches auch schon am Gaumen, gleich am Anfang. Also es wird nicht jetzt Essig, aber es geht ein bisschen in diese Richtung, diese Frische meine ich nur positiv. Sehr, sehr weich vom Tannin, das ist eher zurückhaltend, also es zieht sich jetzt nichts in der Lippe zusammen, dass man denkt, so dieser Gerbstoff macht einen fertig, das ist eher tatsächlich bei dem Weißburgunder fast ein bisschen intensiver gewesen. Hat auch diese leichte Salzigkeit an den Außenseiten der Zunge auch, die da ist, die immer Trinkfluss bringt und das sind auch sehr kalkhaltige Böden in der Sierra Montana. Das ist ja nicht Sierra Montana, ist San Terra Monta Gebirge heißt das, ne?
Tramontana.
Tramontana, Sierra Tramontana Gebirge. das ist ja quasi von, das ist ja unweit von Andratsch, ne? Also
ja,
dieses,
genau.
Dieses Weingut liegt, aber das Gebirge zieht sich quasi über den ganzen nordwestlichen Teil der Insel. Es ist auch viele kalkige.
Ist sehr kalkreich,
sehr. Und diesen Kalk, dieses leicht raue, das bleibt am Ende am Gaumen so ein bisschen da. Das sehr, sehr klare, fast so ein bisschen auf der Zunge. Kalkig, also ein bisschen schroff auf der Zunge, gar nicht so, also nie marmeladig, das ist der Wein sicherlich nicht, auch wenn ich am Anfang das Kirsche und Pflaume hatte, aber am Gaumen ist es sehr trocken, sehr klar, sehr geradlinig, präzise, und ich finde, was der Wein hat, kostet glaube ich so 24 Euro,
ja, um die Idee,
also kann man auch schon was erwarten dann dafür, er ist trotzdem nie anstrengend, also ich finde, also Saufwein würde ich nie sagen, weil ich das Wort einfach nicht im Mund nehme. Aber ich finde, es ist sehr, ein sehr trinkiger Wein mit einem relativ geringen Trinkwiderstand. Ja. Und trotzdem hat er Anspruch. Und trotzdem hat er Anspruch. Also ich glaube, das ist eben cool, wenn ich einen Wein habe, der ab und zu mal Wein trinkt, schmeckt, und der aber sich viel mit Wein beschäftigt, dem der trotzdem nicht fad wird. So, jetzt bin ich fertig.
Wow.
Also danke.
Was nett mit mir.
Das wäre schon fast ein gutes Schluss, weil wir sind eben am Ende und man merkt es auch, am Ende ist die Stimmung interessanter bei diesen Live-Podcasts immer sehr gelöst. Das muss man sagen.
Die Zunge und die Stimmung.
Ich weiß gar nicht, das muss ja dann schon sein, dass es auf dem hier oben ganz, ganz gut war. Wir kommen jetzt sozusagen zur Schlussrunde und müssen jetzt uns entscheiden.
Ich habe noch so viel, eine Frage würde ich
gerne. Eine Frage kannst du noch stellen. Eine Frage unabhängig vom Wein.
Unabhängig vom Wein.
Dann ja. Mach das noch schnell.
Genau. Kai. Gibt es etwas, was du dem jungen Kai raten würdest, wenn du das konntest?
Trink keinen am Brustkuss.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, du hättest mit dem Brunello anfangen sollen, nicht mit dem Brusco. Dem jungen Kai.
Also
nee, weißt du was? Im Endeffekt ist es so, es ist alles gut so, wie es ist. Weil alles ist so gekommen, wie es jetzt kam. Ich bin glücklich, ich bin gesund. Ich bin glücklich verheiratet, ich habe gesunde Kinder und habe eine Band und kann von dem leben, was ich liebe. Also, ich habe keine Einwände. Applaus dafür. Sehr gut.
So,
jetzt darfst du.
Jetzt Konzentration. Wir stimmen jetzt mal ab. Ich bin sehr gespannt. Wollen wir erst sagen, nee, das ist Beeinflussung. Wenn wir jetzt sagen, wenn Michael sagt, das ist mein Lieblingswein, dann finden das alle. Ich finde es auch. Wir melden uns mit. Wir sind sehr gespannt. Kai zeigt auf zwei. Ich weiß gar nicht mehr. Also nochmal zur Erinnerung. Wir haben den Rosé gehabt, Michael. Wir haben den Weißburgunder, der im Holz ausgebaut war. Ja. Wir haben den 5% alkoholfreien, nicht alkoholfreien, aber alkoholreduzierten. Und wir haben Kais Rebellion.
Ja.
Hoffentlich Rebellion. Das ist ja irgendwie, hoffentlich wirst du jetzt hier noch in Mallorca nicht reingelassen mit Rebellion. Jetzt bin ich gespannt. Jeder hat eine Stimme. Mhm. So, wollen wir abstimmen. Müsst ihr noch nachdenken. Hast du schon einen klaren Favoriten? Ja, du hast einen klaren Favoriten. Michael, hast du einen klaren Favoriten?
Ja.
Axel, hast du einen klaren Favoriten?
Aber ich bin mir wirklich nicht sicher, weil.
Aber wie genial, dass du spuckst auch heute. Also, ja. Ich hätte wirklich so Sorgen, wenn du das alles austrinkst.
Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, die Podcasts zu wo ich dann so gelallt habe. So. Das war
authentisch.
Das war tatsächlich authentisch, aber irgendwie auch nicht so gut. Nee, aber ich habe wirklich keinen so klaren Favoriten, weil, also ich muss sagen, mir gefällt dieser Rotwein sehr gut. Ich finde auch, dass er so, so einen Grip hat irgendwie. Also mir schmeckt er wirklich sehr gut. Ich fand den zweiten auch richtig gut. Cool wegen dem Holz, also weil mir der einfach gut gefallen hat, aber diesen 5% Wein finde ich auch sehr besonders, weil ich sowas eigentlich noch nie getrunken habe. Und also das wirklich etwas war, was mal wirklich was Neues ist und was mir auch gefällt. Aber ich werde eine Entscheidung treffen und lasse mich durchs Publikum beeinflussen.
Gut, dann machen wir jetzt, dann legen wir jetzt los. Wessen Liebling, wer fand den Rosé am besten? Oha, gar nicht so wenig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cool. Wer fand den Weißburgunder am besten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Wir sind jetzt schon mehr Stimmen, als Gäste im Raum sind. Das ist sehr sympathisch. Nein, es müssen ja irre viel mehr sein. Wer fand den Low-Alkohol am besten?
Oh, aber
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zweitbester Wein bisher. Und jetzt aber, wer fand denn Kais Rotwein sehr gut? Ich habe mich zweimal gemeldet, das merkt keiner. 1, 2, 3, 4.
Sehr gut fand ich den auch.
Ja, 20. Also sind ja 120 Leute im Raum. Das hätte ich nicht gedacht. Aber das ist auch ganz gut, weil ich finde, du sagst ja, die Außentemperatur mag nicht mallorquinisch sein, die Innentemperatur ist es aber mindestens, ist, glaube ich.
Die Spanier trinken ja auch Rotweine im Hochsommer, ne? Das kennt man hier ja eher nicht. Ne? Also, aber das macht man ja auch in den Weinkarten in Spanien in der Regel. Zuerst auf der Weinkarte Rotweine und dann erst die Weißen. Bei uns ja immer umgekehrt.
Okay.
Ne? Also,
ja. Also, der Weißburgunder hat knapp gewonnen vor Kai, vor deinem Wein. Das heißt, du bist jetzt bei uns. Wir suchen hier immer noch einen Ersatz für Michael.
Ja, ja, nee. Mindestens so viele Haare hat wie ich.
Ja. Ja. Raus.
Ja, gut.
Also, vielen Dank, lieber Kai, dass du da warst. Große Freude. Ich muss nochmal für alle sagen, Album haben wir gesagt, Tour beginnt wann und geht unter anderem durch welche Städte?
Die Tour hat am 1. Mai begonnen.
Hat schon begonnen?
Ja, ja. Und Städte? Nee, wir spielen nur Open Air Festivals. Unser eigenes.
Okay.
Und die kann ich jetzt nicht aus dem Kopf aufzählen, okay, aber sie geht ungefähr bis, das letzte Ding ist, glaube ich, Ende August, Anfang September.
Okay, Bayern. Also der nächste Ort ist, glaube ich, Lüneburg, weil ihr da auch spielt, aber da ist schon ausverkauft.
Erstmal kommt davor noch Hannover, wir spielen Release-Konzert in Hannover und dann spielen wir Kieler Woche.
Ihr spielt Kieler Woche?
Abschlussveranstaltung der Kieler Woche für Radio Bob, ist ja unser Sponsor.
Ohne Scheiß.
Naja, das haben wir jetzt vor einer Woche erst bekannt gegeben.
Ich wohne in Bordesholm. Also
ja, das könnt ihr ja gleich dann privat.
Sonst um draußen, komm vorbei.
Kann ich Backstage?
Ja, klar.
Ja. Wenn du den Wein mitbringst. Ja, aber bitte mit Prozenten. Ja, genau. Sehr gut. Wir sagen vielen Dank. Wir sagen vielen Dank beim Strandgut. Ein toller Gastgeber hier, muss man sagen. Carsten Werner,
ja,
wunderbar.
Ja, sehr vielen Dank.
Ich hätte gern gesagt, wir kommen gern wieder, aber die vier Flaschen sind immer zweimal an jedem Ort, nämlich das erste und das letzte Mal. Nee, weiß ich nicht. Na, ich hoffe, dass wir nochmal wiederkommen können. Wenn ihr Lust habt, uns nochmal zu sehen und alle drei, die da draußen sind, wir sind auf jeden Fall im November auf dem Hamburger Krimi-Festival wieder. Da haben wir auch einen ganz besonderen Gast, nämlich Ingo Bott. Ingo Bott hätte Anfang des Jahres wahrscheinlich noch keiner so richtig gekannt. Nee, Mitte vergangenen Jahres. Ingo Bott ist ein Krimi-Autor. Bekannt geworden ist er, weil er der Anwalt von Christina Block im Block-Prozess ist. Und der ist sozusagen unser nächster Gast beim Krimi-Festival. Allerdings in seiner Eigenschaft als Krimi-Autor und Weintrinker.
Aber unter Alkoholeinfluss wird er vielleicht doch die Form verlieren.
Wir werden es sehen. Neue Folge von den vier Flaschen.
Ja.
Die Folge 301 nächste Woche. Allerdings dann ohne Kai.
Und wir verabschieden uns immer mit einem sehr schönen Trinkspruch. Wir heben das Glas, wir stoßen nicht an und ich schenke dir einen Schluck ein, weil du hast nichts mehr.
Warte, ich pass auch noch.
Stoßen nicht an, weil anstoßen kommt von anstößig. Und wir sagen...
Interessant, dass du dein Wein... Macht man das? Schenkt man, wenn man keinen Wein mehr hat, aus seinem Glas einfach in andere Gläser?
Wir sind Wein verbindet und ich fühle mich extrem verbunden mit meinen links und rechts Sitzenden und euch auch.
Kai.
Aufs Leben.
Aufs Leben.
Aufs Leben.
Aufs Leben.
Aufs Leben. Aufs Leben. Vielen Dank.
Ehrlich.